Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur Folge Nummer 8 des Podcasts Ulysses Lesen. In dieser Folge kommt nun endlich der zweite Teil des Gesprächs mit Friedhelm Rathjen. Friedhelm Rathjen ist Schriftsteller, er ist Kritiker, vor allem bekannt wurde er aber als Übersetzer. Wir haben ja schon in der Folge Nummer 7 im ersten Teil des Gesprächs mit ihm einiges darüber erfahren, wie er zur Literatur gekommen ist und welche herausragende Rolle dabei das Werk von James Joyce spielt. Über Joyce sprechen wir jetzt auch, aber auch noch über viele andere Dinge, die damit zusammenhängen. Wir werden jetzt hier im zweiten Teil einen ganz tiefen Einblick in die Übersetzerwerkstatt bekommen. Es geht um heikle Passagen, um Streit, um Widerspruch, um innere Kämpfe mit dem Text und um die Frage, mit welcher Haltung man überhaupt an einen solchen Text herangehen sollte, vor allem an so schwierige Texte wie bei James Joyce. Ich möchte jetzt die Vorrede gar nicht so ausdehnen. Wir befinden uns jetzt wieder in dem Haus von Friedhelm Rathjen hinterm Deich in der Nähe von Niebüll und wir werden ganz am Anfang erstmal sprechen über A Portrait of the Artist as a Young Man, ein Porträt des Künstlers als junger Mann. Dann über Ulysses und ganz am Schluss für die richtig Harten dann auch noch über Finnegan's Wake. Viel Spaß. Kommen wir mal zum nächsten dieser Werke, A Portrait of the Artist as a Young Man, ein Roman, 1916 erschienen. Es ist eine stark autobiografische Geschichte. Es geht eben um Stephen Dedalus. Stephen Dedalus ist sowas wie das Alter Ego von James Joyce. Natürlich gibt es trotzdem auch Abweichung, aber so die groben Züge, die stimmen eigentlich, gerade dieses Jesuiten-College und diese Familie und dieses Dublin und die Probleme und auch der Entschluss, Künstler zu werden und auch das, was Künstler zu werden heißt in dieser Jugend, nämlich den Ausbruch zu wagen in etwas Größeres, etwas Höheres, was aber nicht das Priestertum ist. Das alles erzählt dieser Roman. Du kanntest das Buch ja auch schon lange, als du es übersetzt hast. Hast du noch mal was Neues drin entdeckt, was dir bis dahin irgendwie entgangen war?
Ja, ich habe es vor allen Dingen lieb gewonnen.
War das vorher nicht so?
Nee, oder? Genau. Also es war mir nicht zuwider, aber es war von den vier großen Prosabüchern, die es von Joyce gibt, das, was mir, mit dem ich am wenigsten anfangen konnte. Was daran liegt, dass dieser Katholizismus eine so große Rolle darin spielt, was mir irgendwie völlig fremd ist. Also ich war
ja
nicht
katholisch erzogen worden. Ja. Für mich war das überhaupt kein Problem.
Ja, das ist klar. Ganz naheliegend. Also mich hat das nie interessiert, diese Problematik, ob man nun in die Hölle kommt und wie in, also es gibt lange, lange Schilderungen der Höllenqualen, die ein fürchterlich, ich würde fast sagen, blutrünstiger Priester da den Schülern angedeihen lässt. Und das war halt immer eine Thematik, die mich irgendwie nicht tangierte. Und erst wiederum die Notwendigkeit, Wort für Wort, Satz zu Satz, mich ganz auf dieses Buch einzulassen, hat mir dann natürlich auch die innere Dynamik und den Ablauf der Geschichte hinter der Geschichte, wenn man so will, nahegebracht. Also was mir eigentlich erst beim Übersetzen aufgegangen ist, ist, dass ein zentraler Gesichtspunkt dieses Buches die Stellung zu Konventionen ist. Und zwar wiederum, weil es ein Sprachkunstwerk ist, die Positionierung zu sprachlichen Konventionen dieses heranwachsenden Jungen. Der Mann, also im Grunde in den ersten Zeilen, ist so ein Baby, wenn man so will, und wächst dann durch Kindheit und Jugend heran, gespiegelt in der Sprache, die mitwächst. Und anfangs ist es wirklich so, er versteht natürlich die Welt der Erwachsenen nicht und es sind ihm Dinge fremd und er versucht, diese Konventionen des Lebens, in das er hineinwächst, zu begreifen, nachzuahmen. Er nähert sich dem an. Irgendwann kann er auch alles Mögliche, kann er auch sprechen wie dieser, wie jener, weiß die Worte, die Sätze richtig einzusetzen. Es gibt irgendwo auch eine Passage schon im weiteren Fortgang des Buches, wo er eine Beglückung erfährt am Strand, als er ein Mädchen sieht und also extrem kitschig, heroisch, würde ich mal sagen, ins Schwärmen gerät. Das ist zum Glück nicht das Endstadium. Also er hat irgendwann es geschafft, wirklich sich die Konventionen anzueignen, sieht dann aber natürlich, dass Konventionen nur Konventionen sind, dass sie was Hohles haben und geht dann darüber hinaus. Und das ist im Grunde der Punkt, wo auch der Künstler dann anfängt, Künstler zu werden, wo die Konventionen wieder abgelehnt werden und wo etwas Eigenes entwickelt wird. Und das ist im Grunde dann das Endstadium dieses Buches, wo die Sprache auch wieder nüchterner wird, spröder wird, weil natürlich alles, was so ein bisschen in Richtung Kitsch geht, was eine Funktion hat in einem bestimmten Bereich dieses Buches, dann abgeschnitten wird, ad acta gelegt wird. Es kommt auch eine Selbstironisierung rein. Und also dieser Gang, der ist ziemlich, ziemlich genau dann eben nicht geschildert, sondern wiedergegeben. Es wird nicht wirklich geschildert. Das ist auch eigentlich der Trick und das, was die Leute aufs Glatteis führt. Diese Figur Stephen Dedalus ist natürlich oder basiert auf dem Werdegang von Joyce selbst in jungen Jahren. Und so bestimmte äußere Begebenheiten sind so oder ähnlich offensichtlich auch tatsächlich passiert und die Schulen sind die Joyce besucht hat. Aber es findet eine Art Distanzierung statt. Also es sind Dinge drin, die, ja, wo Joyce sein eigenes Ich von vor 10, 15, 20 Jahren nicht gut heißt. Aber er sagt uns nicht, dass er das nicht gut heißt. Also er fängt an, sich zu distanzieren. Er bringt auch diese Figur des Stephen in ein kritisches Licht. Aber das wird nicht als solches benannt. Er vermittelt uns das auf irgendeine andere Art und Weise, mehr oder weniger erfolgreich. Irgendwo an einer Stelle fängt Stephen an zu dichten und da entsteht ein Gedicht, eine sogenannte Vianelle. Und die frühe Joyce-Forschung hat zum Teil gesagt, oh, das ist ein ganz tolles Gedicht, stammt ja auch von Joyce, bis dann eine Frühfassung dieses Romans in Teilen bekannt wurde, wo ganz platt gesagt wird, das war aber ein schlechtes Gedicht. Und das sagt Joyce in dieser exzellenten, endgültigen Fassung nicht. Er sagt nie, das und das war schlecht, sondern er überlässt uns das Urteil. In der Regel kriegt er das aber hin, wenn man genau liest, dass man merkt, wie er das beurteilt, wie sein Urteil ausfällt.
Das ist aber schon ein Grundzug auch, oder? Auch in Ulysses. Ja, also das Explizite und das Geschilderte ist eigentlich nicht mehr da, sondern man muss sich die Dinge selber...
Richtig, im Ulysses wird das noch stärker so. Also, aber auch, also ja und nein letzten Endes. Also es ist schon so, dass Joyce natürlich alles das, was andere Schriftsteller machen, um den Leser an die Hand zu nehmen, wie man so schön sagt, das macht er natürlich nicht. Also er sagt nicht, jetzt pass mal auf, dies wird später wichtig oder sowas, sondern er versteckt die Sachen schön. Ne? Aber auf eine diffizile Art und Weise betreibt er trotzdem, denke ich, Leserlenkung oder sorgt auch dafür, dass man die Chance hat, in bestimmte Techniken reinzukommen. Zum Beispiel die berühmte Technik des inneren Monologs, die er ja nicht unbedingt erfunden hat, aber so wie er sie hier praktiziert, gab es sie vorher nicht. Mhm. Aber er knallt uns nicht gleich diesen inneren Monolog in voller Kraft von Hals, sondern fängt langsam an. Und man hat also schon die Chance, wenn man einigermaßen aufmerksam liest, sich da langsam reinzupuzzeln. Mhm. Und also Joyce ist auch in der zweiten Episode des Ulysses beschreibt er seine Ich-Figur oder seine autobiografische Figur Stephen Dedalus als ganz, ganz schlechten Lehrer. Der Joyce offensichtlich auch war.
Also einen extrem lustlosen Lehrer.
Lustlos auch. Aber in der Literatur, als literarischer Lehrer, ist Joyce gar nicht so schlecht.
Ja, okay. Dann wieder zwei Ebenen dann.
Es sind, ja.
Es gibt von dem Roman A Portrait of the Artist as a Young Man, gab es vorher auch schon zwei Übersetzungen. Ich hoffe, das stimmt jetzt. Georg Goyard hat es ja schon mal übersetzt in den 20er Jahren. Das ist quasi so der zeitgenössische Joyce-Übersetzer gewesen, der auch Kontakt mit ihm hatte. Ne? Und so heißt es zumindest.
Und sich später darauf berief, Joyce hätte alles gebilligt.
Okay. Ja. Und dann gibt es eben Klaus Reichert von 1973. Ja. Wie gut kennt man die Vorübersetzung, wenn man anfängt, du jetzt? Also wie machst du, liest du die nochmal? Sind das für dich Referenzen oder tust du die eher bewusst dann zur Seite?
Eigentlich müsste man theoretisch beides gleichzeitig machen, was ja nicht geht. Also es ist so, dass ich die Übersetzung kannte, weil ich quasi mit ihnen aufgewachsen bin. Ja, ich sagte ja vorhin, ich habe Joyce ursprünglich mal auf Deutsch gelesen, was die Sache eher heikel macht, weil das, was man zuerst als erstes wahrnimmt, natürlich das ist, was auch den stärksten Eindruck vermittelt. Und ich habe auch lange mich davor gescheut. Es gab da schon mal eine Art Angebot, lange mich davor gescheut, mich auf die Neuübersetzung des Poetry einzulassen, weil ich dachte, ja, Reichert ist das, was ich kenne. Und noch dazu ist Reichert jemand, der ähnlich übersetzt hat als ich, wie ich. Also er hat verfolgt ähnliche übersetzerische Ziele. Das hat es natürlich schwierig gemacht. Gerettet haben mich dann die 40 Jahre, die dazwischen lagen. Aber ich hab die Übersetzung auf meinen Schreibtisch gelegt beim Übersetzen neben das Original und habe immer mal geschaut, was da steht. Es ist auch fahrlässig, vorherige Übersetzungen, wenn sie nicht völliger Mist sind, ganz außen vor zu lassen. Aber ich habe schon gemerkt, wie immer in solchen Fällen, anfangs schaue ich praktisch bei jedem Satz nach, was hat er denn, was hat er denn hier, was hat er denn da. Und je weiter ich vorrücke, desto weniger schaue ich danach.
Man emanzipiert sich.
Ja, es ist eine Art von Emanzipation. Irgendwann ahnt man ja auch schon, in welchen Bereichen man ähnlich ist, in welchen Bereichen nicht. Und es ist auch die Frage, und das ist eine sehr heikle Frage, Was für Schlüsse zieht man daraus, wenn man sieht, ah, der hat es so gemacht. Ja, also es ist gefährlich. Einerseits könnte es sein, also am einfachsten ist es, wenn man sieht, ah, der Übersetzer hat Mist gemacht. Dann kann ich es besser machen, fertig ist die Geschichte. Wenn ich aber sehe, er hat es gut gemacht, stellt sich wieder die Frage, übernehme ich das Gute? Aber ja, dann kommt nachher einer an und sagt, er hat es einfach abgeschrieben, er hat es sich bequem gemacht. Oder setze ich irgendwas dagegen und mache etwas anders, obwohl dies andere notwendigerweise schlechter ist. Also das sind heikle Überlegungen, die ich mir natürlich ersparen würde, wenn ich gar nicht erst reingucken würde.
Richtig. Ja.
Aber es zeigt sich in der Regel auch, wenn man dann erstmal anfängt mit diesem Vergleichsmodus, dass die Gefahr, wirklich ständig an einer vorherigen Fassung zu kleben, gar nicht so groß ist. Also das, was wir früher mal in der Schule gelernt haben, der englische Satz ABC muss im Deutschen XYZ wiedergegeben werden und nicht anders. So ist es nicht. Es gibt so viele Möglichkeiten, etwas zu übersetzen. Viele schlechte Möglichkeiten. Es gibt aber auch immer mehrere gute Möglichkeiten. Und wenn ich eine eigene Sprache für ein Buch erstmal gefunden habe, ist die Gefahr nicht sehr groß, dass ich wirklich immer abschreiben möchte oder immer das, was jemand anders schon für das Beste befunden hat, auch für das Beste befinde.
Du hast ja, wenn ich das richtig sehe, weitgehend so dieser Versuchung widerstanden, eigene Titel im Deutschen zu erfinden. Ja. Es gibt ja manchmal, ich muss manchmal lachen, wenn ich das sehe, da gab es vor ein paar Jahren eine Neuübersetzung von Der Leopard ins Deutsche, also und das heißt dann Der Gattopardo.
Ja.
Damit es nicht Der Leopard heißt, damit man irgendwie eine eigene Marke setzt, macht man dann so, also ich finde das albern in dem Fall.
Ist es auch, ja.
Das hast du nicht gemacht. Es reizt einen das manchmal trotzdem, dass man sagt, ich grenze mich jetzt mal ab und zeige auch, dass ich was anderes mache?
Also sagen wir mal so, wenn es sich anbieten würde, würde ich natürlich die Möglichkeit sofort ergreifen. Ja. Aber so oft bietet sich das ja nicht an. Und Titel ist nochmal wieder was Besonderes, aber im Grunde ist das die Frage, die sich ja auch im Buch selber bei jedem Satz stellt.
Ja.
Übernehme ich jetzt das, was jemand anders da schon hat? Oder müsste ich hier etwas anders machen? Und also so viele Titel gibt es wahrscheinlich gar nicht, wo man viel anderes machen kann. Ich erinnere mich dunkel, als wir die Portrait-Übersetzung rausbrachten bei Manesse, das im Verlag kurz die Idee auftauchte, A Portrait of the Artist as a Young Man, da müsste man den Man ja nicht unbedingt als Mann übersetzen, sondern könnte auch ihn als
junger Mensch.
Junger Mensch. aber das haben wir ganz schnell verworfen, weil diese Figur halt schon ein sehr männliches Selbstverständnis mit sich herumträgt. Und dann kam einer noch mit der Idee als junger Kerl. Und wenn man denn solche Ideen auf dem Tablett hat, die also ziemlich schnell sich als nicht wirklich ernsthaft diskutierbar entpuppen, dann ist es besser, man bleibt bei dem, wo man war. Es gibt andere Fälle. Also wenn ich dann nochmal an den Huckleberry Finn denke, da gibt es deutsche Übersetzungen, die heißen dann entweder relativ neutral Huckleberry Finns Abenteuer oder die Abenteuer des Huckleberry Finn, was eigentlich grammatisch, sprachlich korrekt ist, aber es ist zu korrekt für dieses Buch. Mhm. Denn
wie lautet der Originaltitel?
Originaltitel lautet Adventures of Huckleberry Finn. Nicht und zwar so, tatsächlich ohne das The Adventures of Huckleberry Finn, obwohl der vorherige Roman wirklich The Adventures of Tom Sawyer überschrieben war. Also da haben wir im Original zwei unterschiedliche Titelformulierung, komischerweise, also die nicht wirklich parallel laufen. Ja? Und ich habe dann bei mir rübergeschrieben, Abenteuer von Huckleberry Finn, also genau diese bescheuerte Nicht-Genitiv-Variante, die heutzutage so im Schwange ist, aber in diesem Fall musste es sein, weil da schon eigentlich der Sprachduktus dieses Huckleberry Finn, der eben keinen vernünftigen Schulbesuch aufweisen kann und kein vernünftiges Englisch oder bei mir kein vernünftiges Deutsch spricht bzw. schreibt, zur Geltung kommt. Ja. Aber das ist dann wieder ein Spezialfall. Es gibt auch Fälle, wo man streiten kann über die Interpunktion. Bei Moby Dick gab es lange Jahrzehnte eigentlich im Deutschen immer eine Variante ohne den Bindestrich, der im Original in guten Ausgaben zwischen Moby und Dick steht. Und das Blöde ist, wenn man dann tatsächlich an diesem Punkt mal was anders macht als alle Vorgänger, also seit meiner Übersetzung gibt es halt den Titel Moby Dick mit Bindestrich. Trotzdem wird dieses Buch in meiner Übersetzung meistens in den Medien ohne den Bindestrich zitiert, weil die Leute, was nicht genau hingucken, nicht den Blick dafür haben oder es so gewohnt sind.
So gewohnt sind wahrscheinlich auch. Ich habe aus dem, einfach für unsere, um das für unsere Hörerinnen und Hörer mal ein bisschen plastischer zu machen, einen einzigen Satz rausgenommen aus A Portrait of the Artist as a Young Man. Und ich finde, ich habe deswegen irgendeinen genommen, weil ich dachte, es wäre interessant, mal an einem Satz zu sehen, wie viele Entscheidungen da eigentlich getroffen werden müssen. Und das ist relativ am Anfang des Romans, als Stephen da in diesem Internat ist. Da gibt es einen Satz, der heißt, Rhody Kickham was a decent fellow, but Nasty Roach was a stink. Und das ist ein interessanter Satz, weil er ja so ein bisschen auch Alltagssprache beinhaltet. Und du hast den übersetzt, Rhody Kickham war ein anständiger Kamerad, aber Nasty Roach war ein Stinksack. Meine erste Frage, Decent Fellow ist ja so eine eigentlich fast idiomatische oder feststehende Wendung im Englischen. Du hast dich jetzt für anständiger Kamerad entschieden, warum?
Also diese ist, wie du schon dachtest, eine Szene relativ früh im Buch. Und nach meiner Beobachtung, dass die Hauptfigur, der Stephen, sich erst in die Konventionen der Erwachsenen einarbeiten muss und später über sie hinauswächst, orientiert er sich natürlich gerade bei solchen Fragen, wie nennt man jemanden, an dem, was in seinem Umfeld Konvention ist. Und ich glaube, also nach meinem Verständnis wären dies Begriffe, die er aufgeschnappt hat. Also Kamerad ist natürlich etwas, was da in der Schule so umgeht, als Bezeichnung für Mitschüler. Auch Stinksack entspricht eigentlich nicht der Sprache dieses kleinen Steven, weil das ein sehr zurückhaltendes, zartes Pflänzchen ist. Das hat er irgendwo aufgefangen. Und also für mich hörte sich das nach dem an, was da so an Vokabular umgeht in dieser Schule.
Was ich interessant finde, ist, man hätte ja sagen können, man will auch die Silbenzahl genauso haben, damit der Rhythmus bleibt. Ja. Also dann wäre vielleicht Decent Fellow, fällt mir jetzt auch keine gute, ein guter Kerl ist dann eine Silbe zu wenig oder so. Aber da hast du dich jetzt entschieden, dass dir das nicht so wichtig ist. Wie entscheidest du in solchen Momenten? Also den Rhythmus des Satzes nachzubilden im Deutschen? Versucht man das? Geht das überhaupt?
Wenn das funktioniert, ist es schön. Wenn es nicht funktioniert, ist es blöd. Aber gut, das sind im Grunde sind das immer diese Entscheidungen, die, von denen ich immer meine, ich möchte sie nicht treffen müssen, die ich aber trotzdem treffen muss. Wenn ich entweder das eine oder das andere kann. Ich will ja immer alles rüberholen als Übersetzer. Also die Lautstruktur, die Silbenfolge, den Rhythmus, den Sinngehalt, die Sprachfärbung und alles zusammen funktioniert leider sehr selten. Und dann muss ich das machen, was ich nicht machen will. Ich muss mich entscheiden, was ich hier für wichtiger halte und für vernachlässigbar. Und in dem frühen Joyce ist es tatsächlich so, dass der Sinngehalt und die Sprache wichtiger sind als Rhythmus und solche Dinge.
Ja, okay.
Es sei denn, es sind ganz prononcierte Stellen.
Ja.
Ein guter Kerl wäre mir für so eine Vokabel für decent irgendwie zu wenig. Also da muss schon irgendwie ein bisschen was Gehobenes hin.
Ja.
Selbst wenn dieses Gehobene dadurch, dass dieser Begriff decent fellow ständig benutzt wurde, wahrscheinlich für die es benutzen, gar nicht mehr als solches erkennbar ist oder nicht mehr als solches empfunden wird. Aber decent ist mehr als gut.
Ja.
Das ist, ich meine, das ist natürlich wiederum so ein Problem, dass das Englische sehr viel reicher ist an Begriffen. Also das Englische speist sich aus zwei Quellen und hat deswegen für viele Dinge im Grunde ein doppeltes Vokabular. Einmal ein eher
die
bodenständiges.
Zwei Quellen, kannst du das kurz
sagen? Das bodenständige wäre so das alte angelsächsische und eine gehobene. Also das ist halt dann eine Begrifflichkeit, die aus dem Germanischen noch stammt. Mhm. Und das Gehobene ist irgendwas, was die Normannen mit rübergebracht haben, also eine romanische Vokabel oder das, was sich daraus entwickelt hat.
Mhm.
Und im Deutschen haben wir halt in der Regel nicht so viel an Wahlmöglichkeiten.
Mhm. Interessant ist in diesem Satz ja auch noch, das was a stink. Also wie übersetzt man das jetzt?
Ja.
Ich habe dann überlegt, okay, Stinksack finde ich treffend. Es gibt natürlich auch noch Stinkstiefel, Stinker würde man vielleicht auch noch sagen. Also ist gar nicht so leicht im Deutschen, weil dieses schöne Lakonische von Stink kriegt man irgendwie schlecht nachgebildet. Ne?
Na, das sicher.
Schöpfst du da aus deinem eigenen oder googelst du auch mal, was man mit Stink noch so alles macht?
Ja, also Google-Suche oder früher halt das Wälzen von Wörterbüchern ist schon wichtig. Ne? Also eben nicht nur, um zu verstehen, was eine Vokabel im Englischen heißt, sondern wenn ich ein gutes Wörterbuch habe, kriege ich halt auch mehrere Varianten im Deutschen angeboten. Darunter vielleicht einige, die mir so aus meinem eigenen Sprachschatz gar nicht einfallen würden. Das ist vor allen Dingen bei älterer Literatur wichtig, eben auch als weiteres Hilfsmittel, um mich rauszubringen aus meiner üblichen Alltagssprache. Ich habe ältere Wörterbücher vom Anfang des 20. Jahrhunderts teilweise, die nicht nur den Vorteil haben, dass da, wenn ich zum Beispiel Melville übersetze, diese ganze Seemannsterminologie noch drin ist. Also heute in heutigen Wörterbüchern steht nicht mehr drin, wie das Oberfock, Bram, sonst wie Segel heißt. Aber ich habe auch einfach bei nicht fachspezifischen Dingen dann als deutsche Vokabel irgendwas, was ich vielleicht heute nicht verwenden würde und was mich wieder auf eine Idee bringt.
Letzter Punkt in diesem einen Satz ist ja dieses Nasty Roach.
Ja.
Nasty heißt ja so viel wie fies oder das übersetzt du nicht. Der englische Leser nimmt das ja mit. Der kriegt dann also zwei Bezeichnungen, Stink und Nasty, was relativ kraftvoll ist für diesen Charakter. Vielleicht erklärst du uns, warum du das dann nicht mit übersetzt oder wie überhaupt der Umgang mit Namen und solchen sprechenden Namen ist beim
Übersetzen. Ja, es ist schwierig. Letzten Endes muss man sich dann entscheiden, ob etwas im engeren Sinne wirklich ein Name ist, also als Name gehandhabt wird, oder ob es irgendwie so eine Zusatzbezeichnung ist. Und hier, wenn mich nicht alles täuscht, wird Nasty im englischen Text groß geschrieben. Das ist für mich ein Anzeichen dafür, dass es wie ein Name gehandhabt wird, auch wenn es natürlich kein Name ist, der in seiner Geburtsurkunde steht. Ja? Aber es wird so benutzt und ja, kann ich mich eigentlich nur wiederholen. Das sind so Punkte, wo die ständig auftauchen, wo es keine eine einzige Lösung gibt, wo jede Lösung irgendeinen Nachteil hat. Das Schöne ist ja, ich meine, ich ärgere mich oft, dass ich nur aus dem Englischen übersetzen kann. Das kann ja jeder. Andere Sprachen ja, kann keiner. Andere Sprachen kann keiner. Ja. Aber Englisch ist halt sehr verbreitet und es gibt auch viele englische Vokabeln, die man heute benutzen kann, die man in den Text streuen kann, die man nicht unbedingt verändern muss, weil das relativ verbreitet und zugänglich ist. Ja. Auch da ändert sich übrigens Sprache. Ich habe von Übersetzerkollegen gehört, die relativ früh die amerikanischen Beat Poets übersetzt haben und die hatten große Schwierigkeiten, wenn da sowas vorkam wie She Turns Me On.
Ja.
Ja? Und hätten die 20, 30 Jahre gewartet, wäre es einfach gewesen. Die hätten einfach unturn oder sowas gesagt. Aber soweit muss die Sprache dann erstmal sein, dass sie irgendwas übernommen hat.
Karl Weißner Übersetzung oder sowas.
Ja, ja. Ne? Also da, das wäre eigentlich dann wieder so ein Fall, wie es bei Joyce übrigens natürlich auch ist, wo der Übersetzer im Vorteil ist, der erst nach Jahrzehnten sein Werk ausüben natürlich. Muss. Also das ist, bei Joyce ist es einfach, auf Georg Goyer, den ersten Übersetzer, zu schimpfen, weil er alles Mögliche nicht verstanden hat, also nicht nur vom Sinngehalt einzelner Vokabeln oder Sätze, sondern er hat eigentlich auch nicht begriffen, wie der Ulysses funktioniert, platt gesagt. Aber er musste ja auch ran, ohne dass er eine Riesenbibliothek von Sekundärliteratur schon zur Verfügung hatte, die er hätte durchsehen können. Ja, also er konnte viele Dinge erstens nicht wissen, zweitens konnte er manche Dinge, die er vielleicht schon wissen konnte, aber im Deutschen damals nicht umsetzen.
Dazu kommen wir jetzt gleich. Ich wollte nämlich jetzt dann mal zu Ulysses kommen. Mal ganz abgesehen davon, dass dieser ganze Podcast sich um Ulysses dreht, fasse ich es nochmal ganz kurz zusammen, für die, die nur diese Folge hören vielleicht. Ulysses ist ein Roman, den James Joyce dann 1922 veröffentlicht hat, an dem er ungefähr 8 Jahre gearbeitet hat. Eine frühe Idee kam schon 1904 und es sollte eigentlich eine Kurzgeschichte werden, ähnlich wie die Dubliners. Hat dann aber so ein Wachstum erlebt, diese Idee, und wurde zu einem der großen und auch wurde zu einem großen Roman und wurde auch zu einem Roman, der irgendwie eine eigene Klasse bildet auf eine Art. Sowas hat es eigentlich bis dahin noch nicht gegeben. Der äußere Rahmen ist reduziert, das heißt, wir erfahren eigentlich von der äußeren Handlung her nichts wahnsinnig Spektakuläres. Es dreht sich um einen einzigen Tag in Dublin, den 16. Juni 1904. Und wir verfolgen einige Figuren, allen voran Leopold Bloom, dessen Frau Molly Bloom, Marion Bloom, genannt Molly, und Stephen Dedalus sind eigentlich die drei Hauptfiguren. Und mit denen gehen wir mikroskopisch fein durch den Tag durch und erleben, was die an diesem Tag in Dublin machen und erleben, an einem ganz normalen Donnerstag. Und in diese Alltagsgeschichte ist unglaublich viel eingewoben. Da ist abendländische Geschichte, Religionsgeschichte, Philosophiegeschichte, aber auch Alltagsgeschichte. Da geht es um, wie genau bestimmte Werbeanzeigen aussehen. Da geht es um bestimmte Sänger und wo die auftreten. Und es ist auch ganz viel einfach gespeichert von dem damaligen Dublin. Und das Ganze ist aber zu einem gesamten Sprachkunstwerk emporgehoben, in dem alles miteinander in irgendeiner Form verbunden ist. Also es gibt kaum eigentlich etwas in Ulysses, das nicht irgendeine Bedeutung hat und das nicht auf das Ganze bezogen ist. Es ist ganz wenig in einem Roman drin, das da einfach nur so steht, sondern das meiste, was da vorkommt, hat mit dem anderen zu tun. Und das ist vielleicht der Reiz, den dieser Roman hat. Was würdest du sagen, obwohl du den Roman natürlich sehr gut kennst, gibt es eine Erklärung dafür, warum der als schwer lesbar bzw. unlesbar gilt? Ich sage noch mal eins dazu. Es war bis vor ein paar Jahrzehnten sogar möglich, dass jemand wie Marcel Reich-Ranitzky oder auch andere gebildete Leute, Literaturkritiker, zugegeben haben, dass sie dieses Buch nicht gelesen haben. Das ist ja schon merkwürdig, wenn man sich selber in einem Fachbereich aufhält, wo das natürlich ein wichtiger Einfluss war. Also es muss ja irgendwie ein bestimmtes Setting geben, damit ein Literaturkritiker sowas sagen kann. Es muss ja schon wirklich ein besonderer Ruf diesem Buch vorausgehen, dass man das zugeben darf, es nicht gelesen zu haben.
Ja, ich glaube, das ist eine ganz spezielle Art von Arroganz. Ja? Ja. Wenn alle, die den Roman, wie er vermutete, nicht gelesen haben, so tun, als hätten sie ihn gelesen, kann er es ja genau andersrum machen.
Ja, ja. Ja? Ja, das ist eine gute Erklärung, stimmt.
Und ja,
dass man sich das leisten kann. Ne?
Dass man es sich leisten kann. Ich bin sozusagen der Snob, der das einfach nicht liest. Ja, so in dem Stil. Mhm. Und mal abgesehen davon, dass es auch irgendwann in der Entwicklung ein Kippen dieses gutbürgerlichen Ansatzes war. Ich bin nur wer, wenn ich bestimmte Sachen im Bücherschrank und gelesen habe, konnte man sich irgendwann doch dadurch hervorheben, dass man sagte, Kanon ist mir Schnuppe. Mhm. Und wo alle drauf abfahren, das kann ja nichts sein. Ja gut, aber das ist eher eine äußerliche Geschichte. Das Schwierige an dem Ulysses ist wahrscheinlich, und daran arbeiten wir jetzt natürlich auch mit, dass man ihn nicht unbefangen einfach aufschlagen kann, ohne schon was gehört, gelesen zu haben. Mhm. Ja, also wenn dieser Roman heute erst erschiene und es gäbe keine Besprechung darüber, dann hätte ich die Chance, das Ding mir zu nehmen und einfach loszulesen, und dann könnte sich entscheiden, ist das Ding schwer oder nicht schwer, komm ich damit zurecht oder nicht, gefällt es mir oder nicht. Aber die Chance hat eigentlich niemand. Hm. Also niemand liest dieses Buch, ohne schon etwas drüber gehört zu haben. Ja. Das alleine macht es schwierig. Und keine dann, also selbst wenn man versucht, die Leute zu beruhigen, ich weiß noch, diese Ausgabe, die ich 1979, als sie frisch erschien, erworben habe und dann gelesen habe, der lag ein kleines Heftchen bei mit einem Text von Fritz Senn, einem der großen Joyce-Kenner. Und dieses Ding war bezeichnet als Beschwichtigung. Mhm. Aber indem ich einem Roman eine Beschwichtigung, eine erklärende Broschüre beilege, beschwichtige ich natürlich nicht. Selbst wenn ich immer versuche zu sagen, Leute, lest einfach, lest einfach, lest einfach, mache ich schon das Gegenteil. Ich vermittle, dass da irgendwas Besonderes und eben ein Haufen Hürden dran ist. Aber aus diesem Dilemma kommt man nicht raus. Und ich meine, im gewissen Sinne ist er natürlich schwierig, weil er anders ist als alles, was es vorher gab an Romanen. Aber vielleicht ist er in mancher Hinsicht auch nur schwierig, weil er zu einfach ist.
Das musst du erklären, was heißt das?
Wenn steht, der und der geht über die Straße, biegt links ab, biegt rechts ab, geht hier rein, guckt ins Schaufenster, geht weiter. Ja, soweit kann ich dem folgen, aber es muss ja noch mehr dahinter stecken. Ja. Schwebt mir denn so im Hinterkopf herum. Ne? Und das ist vielleicht eine Gefahr, immer zu denken, da muss noch mal mehr dahinter stecken.
Die Bedeutung,
und das verstehe ich aber jetzt nicht. Also ich weiß nicht, warum steht das hier. Mhm. Das ist überhaupt etwas sehr Wichtiges, was Übersetzer, aber eigentlich auch Leser beachten sollten. Erstmal ist nur wichtig zu sehen, was da auf der Buchseite los ist, aber nicht zu verstehen, warum es ist oder was hatte uns der Autor damit sagen wollen, diesen ganzen Quatsch. Also wenn der Autor uns was sagen will, tut er es ja auch. Und wenn er es nicht sagt, dann muss ich das auch erstmal nicht wissen. Aber das einfach zur Kenntnis zu nehmen, und da sind so ein paar Figuren, die bewegen sich durch die Straßen, die machen dies und das und jenes. Aber ich sehe da keinen Fokus oder sehe nicht, wie das miteinander zusammenhängt. Das macht es vielleicht schwierig. Das wäre wie so ein Film, wo ständig Leute herumlaufen und sich begrüßen, auf der Straße weitergehen. Und aber es passiert nicht der Mord, den vielleicht alle erwarten, oder es passiert überhaupt nichts weiter. Also das glaube ich, ist ein Teil des Problems. Das andere ist natürlich, dass manchmal dann aber auch gerade auf sprachlicher Ebene Dinge hochkommen, die kann man nicht verstehen als normalsterblicher Mensch. Ja? Also da kommen dann schon gleich in der ersten Episode irgendwelche Theologiker, die ich als Nicht-Katholik und überhaupt unbeschlagener Mensch in diesen Dingen nicht verstehen kann. Wenn ich aber mit dem Anspruch rangehe, ein Buch, was ich lese, da muss ich jede Zeile verstehen, kann ich das schon als schwierig empfinden. Dann kommt die zweite Episode, die ist wieder relativ einfach, aber da fängt Steven dann irgendwann an, eine Anekdote oder eine Art Witz oder sowas als Lehrer in der Schule zu erzählen, und ich verstehe aber den Witz nicht. Dann aber zu realisieren, das Ding hat eigentlich auch keinen Witz, ist, wenn man ganz naiv ein Buch aufschlägt, schwierig. Mhm. Also und es wird mir ja auch nicht gesagt, haha, der Witz hat da keinen Witz, sondern das muss ich einfach so zur Kenntnis nehmen. Und dann kommt die dritte Episode, wo angeblich die allermeisten dann die Lektüre abbrechen, weil diese dritte Episode im Grunde nur im Kopf von Stephen Dedalus, der am Strand lang spaziert und hochgeistige pseudophilosophische Sachen denkt, stattfindet. Und wenn man da versucht, von Satz zu Satz alles mitzukriegen, ist es natürlich schwierig. Und ich erinnere mich, dass ich, als meine älteste Tochter dieses Buch mal lesen wollte, so gegen Ende der Schulzeit, ihr auch sagte, pass mal auf, dritte Episode, das ist heikel, schwierig oder so. Und dann hat sie es gelesen und hat dann gesagt, wieso Papa, das ist doch ganz einfach. Der geht da am Strand lang und denkt viel krauses Zeugs. Und wenn man sich darauf zurückziehen kann, dass da natürlich viel krauses Zeugs von den Leuten gedacht, auch geredet wird, das ist wirklich krauses Zeugs. Wenn man sich darauf zurückziehen kann, dann ist es erstmal relativ einfach. Ja. Aber das können viele nicht. Ja. Und wir sind eigentlich auch nicht so konditioniert, dass wir das, also mit jemandem, das Buch braucht halt seine Weile. Ne? Also das sind in der deutschen Fassung 1000 Seiten rund. Wenn ich 30 Seiten in einer Stunde lese, als flotter Leser, dann brauche ich da aber 30, 40 Stunden für. Und 30, 40 Stunden mit Leuten an einem Tisch zu sitzen, die alle krauses Zeug reden, was mir irgendwie zu hoch, zu blöd, zu bieder, was auch immer ist, das kann ich anstrengend finden. Es sei denn, ich habe irgendwie so eine Haltung entwickelt, mich zurückzulehnen und das einfach mal über mich ergehen zu lassen, was eigentlich eine gute Haltung wäre bei Ulysses. Mhm. Ja? Und das ist dann die Schwierigkeit.
Ne? Also was mir aufgefallen ist, dass die Art, wie Joyce Informationen verteilt, ist schon sehr ungewöhnlich. Also gerade in der ersten Episode ist man sofort in der Szene drin, man ist so immersiv in der Szene, die oben auf oben spielt, ja, auf dem Dach. Man weiß aber noch nicht genau, was ist das eigentlich für ein Gebäude.
Ja.
Und viele Schriftsteller würden dann an der Stelle sagen, auf dem Dach des Turms, des Martello-Turms. Ja. Das macht er aber nicht.
Macht er nicht.
Dass es diesen Turm gibt und wie der heißt und so, kommt erst viele Seiten später und man muss das dann so rückverknüpfen.
Ja.
Und so geht er eigentlich die ganze Zeit das mit uns
um. Überall so. Ja. Ne? So irgendwo mal mitten in dem Buch oder noch später klickt irgendwo mal was um und da wird dann erwähnt, was auf dem Kalender, dem Tageskalender jetzt für eine Zahl erscheint. Ja, also dieses, was jeder weiß, denn der Ulysses spielt am 16. Juni 1904, das weiß jeder, aber als Leser dieses Buches dürfte ich es eigentlich erst auf Seite, ich weiß nicht, 634 oder wo auch immer wissen.
Genau.
Ja? Also da ist auch Vorwissen ist eigentlich von Schaden. Andererseits ohne Vorwissen kann man sich natürlich verloren vorkommen bei der Lektüre. Und im Grunde wäre es richtig, sich verloren vorzukommen, weil das auch so sozusagen der pädagogische Impetus dieses Buches ist, du läufst verloren durch die Stadt. Und, ne? Aber das haben wir nicht gelernt, uns auf Bücher so einzulassen. Wir wollen eine Geschichte, wir wollen uns orientieren, wir wollen wissen, wieso, weshalb, warum, dies und jenes ist. Das ist das Schwierige. Ne? Und mit dieser indirekten Informationsvermittlung, das macht Joyce immer, weil eigentlich er nicht als Erzähler mehr da ist. Schon in Portrait of the Artist zieht er sich als Erzähler zurück und berichtet nur immer aus der Perspektive eigentlich seines Steven, auch wenn er eher sagt, dann nicht ich. Und dieses Verfahren geht im Ulysses noch weiter, wo der Erzähler erstmal, zumindest über die erste Hälfte des Buches, nicht mehr da ist, sondern es ist wie so eine Kamera, die hält irgendwo drauf und da sind halt zwei, drei, vier Figuren und die reden miteinander. Wir kommen mitten ins Gespräch eventuell rein. Und wenn zwei Figuren irgendwo am Tisch sitzen und sie sind in einem Spielfilm und sagen als erstes, wir sitzen hier am Tisch in der Küche von sowieso, dann wissen wir, das ist nicht real, sondern das ist irgendwie fingiert. Ja? Und so funktioniert es eben bei Joyce nicht. Figuren reden nicht für den Leser, Figuren reden miteinander. Und damit der Leser trotzdem alles mitkriegen kann, sagen wir mal, wird das dann irgendwo mal so nebenbei erwähnt.
Ja, richtig.
Ne? Dann kommt vielleicht eine Figur von außen dazu und der erklärt man was und dann auf diese Weise erklärt man es dann natürlich auch dem Leser auf eine bestimmte Weise.
würde gerne noch mal kurz zurückkommen auf das Beispiel, was du vorhin meintest, die dritte Episode, die ja den inoffiziellen Titel durch dieses Gilbert-Schema trägt, Proteus.
Ja.
Da sagst du, der läuft am Strand und redet krauses Zeug. Das stimmt, das ist sehr unreif alles und er ist halt 22 Jahre alt und hält sich für den größten Dichter oder kommenden Dichter vielleicht. Dennoch, wenn man jetzt genauer einsteigt in die Episode, dann merkt man ja, dass dieses Proteus-Thema da auch in diesem krausen Zeug ja durchdekliniert wird. Das ist ja doch wahnsinnig gut durchgearbeitet. Ja. Das heißt, dieses Vorurteil, dass alles das irgendwie eine höhere Bedeutung hat, wird ja in gewisser Weise bestätigt. Es ist ja nicht so, dass Joyce einem mit krausem Zeug, mit richtig krausem Zeug allein lässt, sondern es ist ja doch irgendwo aufgehängt.
Es ist alles sorgsam arrangiert. Selbst alles, was schief geht in diesem Buch, Missverständnisse sind sorgsam arrangiert. Aber ich meine, es ist halt beides. Es ist auf einer Ebene ein Chaos, aber unter diesem Chaos, wenn man es irgendwie schafft, da mal runterzuschauen, ist halt alles extrem gut miteinander vernetzt, was sich ja auch an der Rezeption des Buches eigentlich abzeichnet. Denn anfangs, kurz nachdem das Ding erschienen war, wurde dem Ulysses der Vorwurf gemacht, das ist ja alles völliges Chaos, krauses Zeugs, alles ist durcheinander. Mhm. Dann hat Joyce, um diesen Eindruck Kuddelmuddel zu bekämpfen, seine Schemata in Umlauf gebracht und dann kriegte er natürlich den gegenteiligen Vorwurf zu hören, das ist alles überorganisiert und so weiter und so fort. Also wie man es macht, macht man es falsch. Ja. Aber er hat im Grunde hat er beides gemacht. Ja? Er hat extrem genau konstruiert, abgebildet, wie chaotisch das Leben ist. Und gut, ich meine, im richtigen Leben würde es natürlich auch dann nicht aufgehen, wenn wir hunderte von Literaturwissenschaftlern diese Szenen analysieren ließen. Aber im Ulysses geht es dann irgendwann auf. Und wenn es nicht aufgeht, dann nur, weil irgendein Detail vielleicht noch nicht entdeckt oder richtig zugeordnet wurde. Ja. Und das ist eigentlich das, was auch bewirkt, dass man immer wieder neu lesen und dann wieder neue Dinge entdecken kann, neue Zusammenhänge.
Für mich war das große Erlebnis beim Lesen von Ulysses, dass ich das Gefühl hatte, ich kenne eigentlich keinen Roman, der so räumlich ist, der eine räumliche Dimension hat, weil man ja zwischen den Kapiteln oder den Episoden und den ganzen Dingen so hin und her gehen kann und immer wieder beim Rundgang immer wieder Neues entdeckt und eben dieses Lineare eigentlich aufgehoben wird, was man in Thomas Mann oder sowas auch alles großartig ist, aber was eben eine lineare Erzählung darstellt, mit so Verweisen zwar, aber bei Ulysses ist es eher so, dass man das Gefühl hat, es gibt so eine Intertextualität im Buch, die das Ganze räumlich macht.
Ja.
Kenne ich kein weiteres Beispiel in dieser Form. Kommen wir mal zu der Übersetzung von Ulysses. Das ist ja schon eine Legende der deutschen Kulturgeschichte mittlerweile. Also es gab eben schon in den 20er Jahren von eben jenem Georg Goyard eine Übersetzung, 1927 erschienen. Da kenne ich vor allem schon lange diesen Text von Kurt Tucholsky, ich glaube, in der Weltbühne erschienen, wo er dann ganz am Ende schreibt, Ulysses ist sowas wie Liebigs Fleischextrakt. Man kann es irgendwie nicht essen, aber man kann auch viele Suppen daraus zubereiten. Ist doch eigentlich ein ärgerliches Statement, oder? Findest du nicht?
Ja, gut. Ich meine, das ist aber eine geniale Formulierung für einen Literaturkritiker. Okay. Natürlich. Stimmt. Er hat ja auch gesagt, nur aufgrund der deutschen Fassung, er hat wohl das Original nicht gelesen oder nicht lesen können, er hat über die deutsche Übersetzung gesagt, hier ist entweder ein Mord geschehen oder eine Leiche fotografiert. Was dann die Frage aufwirft, also offensichtlich hatte er Probleme mit diesem Text.
Ja,
aber seine Frage ist dann, liegen diese Probleme an der Übersetzung oder an dem Buch selbst?
Und
ich meine, wenn man das unterscheiden kann, das ist ja schon, sage ich jetzt vom Standpunkt des Übersetzers aus, viel gewonnen, denn ich kenne das normalerweise so aus der Literaturkritik, wenn sie die Leute nicht sehr ambitioniert sind, wenn das Buch schlecht ist, gilt die Übersetzung als schlecht und umgekehrt.
Ja.
Und da zu differenzieren, nun ist wiederum das Problem, dass eigentlich sich niemand über die Qualität einer Übersetzung äußern dürfte, ohne wirklich mit dem Original verglichen zu haben. Das ist leider auch etwas, was manchmal unter den Tisch fällt. Ja.
Viele Jahrzehnte später ist dann im Surkamp Verlag die heute legendäre Übersetzung von Hans Wollschläger erschienen, 1975. Das hat, glaube ich, ein neues Kapitel aufgemacht für die Rezeption in Deutschland. Man hat das Gefühl, also ich muss auch sagen, ich kenne diese Goyard-Übersetzung gar nicht. Ich habe da nur mal reingeguckt. Für mich war gleich klar, wenn ich anfange mit Ulysses, dann mache ich das über Wollschläger und vielleicht schaffe ich dann den Weg zum englischen Original. Aber Wollschläger ist erstmal so das Tor, durch das man durchgehen kann. Und das, glaube ich, überhaupt erst dafür gesorgt hat, dass es in Deutschland eine Ulysses-Rezeption wirklich gibt. Ich weiß nicht, ob du mir da recht geben würdest. Wie ist denn dein Verhältnis zu dieser Übersetzung?
Na, das ist halt der erste Joyce-Text, den ich las. Das ist in Wahrheit ein Wollschläger-Text, wenn man so will. Und auch das ist halt sozusagen dann der Text, mit dem ich aufgewachsen bin. Und ich würde heute, aus heutiger Perspektive, wo ich vieles von Wollschläger weiß und kenne, sagen, dass das ist sein Meisterwerk. Aber ob es wirklich ein Meisterwerk der Übersetzung ist, ist noch eine andere Frage. Also
wie meinst du das? Was ist der Unterschied?
Also Wollschläger hat nie einen besseren Text gemacht. Er hat auch wahrscheinlich nie eine bessere Übersetzung gemacht. Er hat sich in dieser Übersetzung mehr zurückgenommen als in allen anderen Übersetzungen. Er hat sich aber nicht vollständig zurückgenommen. Ja, ja. Und dazu müsste man ein bisschen was über Wollschläger wissen oder ihn kennen oder seine Texte kennen. Wollschläger war ein begnadeter Stilist. Also eher Thomas Mann-Schule als irgendwas anderes, obwohl er auch in gewisser Weise in die Arno-Schmidt-Lehre gegangen ist, was wieder das Gegenteil wäre. Aber Wollschläger ist jemand, der also gerne super toll gebaute, stilistisch verfeinerte Sätze schrieb. Und also zumindest, um es mal nüchtern zu sagen, von einem hohen Stilvermögen geprägt war.
Und ich füge noch ganz kurz für unsere Leserinnen und Leser ein. Also Hans Wollschläger war Publizist auch und hat auch selber Texte veröffentlicht, hat übersetzt. Er ist 2007 gestorben, glaube ich. Und wir kommen auch später noch mal zu der Revision dieser Übersetzung. Aber das ist jedenfalls, er hat Raymond Chandler übersetzt zum Beispiel und vieles andere. Aber diese Übersetzung von Ulysses ist eben sein bekanntestes
Werk. Er hat auch Preise dafür bekommen. Ja. Und zwar nicht nur Übersetzerpreise, sondern Literaturpreise. Das ist auch schon ein relativ seltener Fall. Ja. Ja. Ein Problem ist, dass Joyce zwar auch ein Stilist war, aber wie ich schon sagte, eigentlich immer hinter seine Figuren und deren Sprache zurücktritt. Und es gibt also Passagen in diesem Buch, die wo absichtlich, ich sage jetzt einfach, schlechter Stil geschrieben wird. Also gerade im hinteren Buch, wo die Figuren schon müde sind oder wo Leopold Bloom, der so ein kleiner Möchtegern-Künstler, aber in Wahrheit alles andere als ein Künstler ist, versucht, guten Stil zu sprechen, dann hat er natürlich schiefe Bilder, schlechte grammatische Konstruktionen und was dran. Und das ist etwas, was für Wollschläger nicht so einfach war, aus seinem Gestus heraus sich herabzulassen, schlechten Stil zu schreiben. Das heißt, im Grunde ist der Wollschläger Ulysses stilistisch überhöht gegenüber dem Original. Und da kann man manchmal sein Fragezeichen dran machen. Es ist, und er ist auch, also irgendwie ist Wollschlägers Übersetzung glatter als das Original. Ja. Glatter und schöner, würde ich fast sagen.
Ja. Ich würde gerne vielleicht ein paar Aspekte dieser Übersetzung ansprechen, die mir dann erst so nach und nach auch aufgefallen sind und was auch, glaube ich, zu tun hat ein bisschen mit dem Wandel des Übersetzens. Es gibt eine Stelle, die, mal sehen, ob ich die jetzt richtig einordne. Es geht ja darum, dass Leopold Bloom das Haus verlässt und schon weiß, dass Blazes Boylan kommen wird. Das ist ein Impresario, der eine Tournee mit Blooms Frau plant und das zwischen den beiden was läuft oder laufen wird. Und dann gibt es immer wieder so Motive, die diesen Betrug anspielen. Und da gibt es im englischen Original eine Stelle, wo auf einmal, das ist in Lotophagen, Lotusesser, also in der fünften Episode, da spült durch Blooms Kopf spülen so ein paar Bilder, die mit diesem Betrug zu tun haben. Und da wird ein englisches Lied, ein englischer Schlager angespielt, The Queen Was in the Parlor, Eating Bread and Honey, heißt es im Original. Dann heißt es aber bei Joyce nicht in the parlor, sondern in the bed, weil Molly Bloom liegt noch im Bett. Und der Satz endet bei Eating Bread. Das ist also so ein so ein kleines Sprengstück aus einem englischen Schlager, das hier eingesetzt wird, um dieses Betrugsmotiv. Und Hans Wollschläger hat an diese Stelle gesetzt ein deutsches Lied, nämlich Dornröschen war ein schönes Kind. Mhm. Und da diese Stelle, es kam ein junger Königssohn, Königssohn, Königssohn. Kann man das machen? Kann man einfach ein deutsches Gebrüder Grimm-Lied nehmen und das hier einsetzen, weil die Deutschen vielleicht dieses andere nicht so gut kennen wie die englischen Leser? Oder ist das...
Man kann es, aber also das wäre wieder ein Fall, wo alles, was man macht, aus irgendeiner Perspektive falsch ist. Das Problem ist, dass im Ulysses natürlich zu Tausenden irgendwelche Schnipsel aus der englischen Kultur und gerade auch aus der englischen Alltags- oder Massenkultur drin sind, die man im Deutschen nicht kennen kann. Also von 5 Millionen Leuten würde die einer erkennen oder so, vielleicht noch nicht mal. Und das heißt, entweder verzichtet man auf den Effekt, den das hat, oder man muss da irgendeine Art von vergleichbarem deutschen Zeugs reintun. Ne? Und das muss aber schon irgendwie auch passend sein oder passend klingen. Mhm. Ja? Also das ist immer eine heikle Geschichte. Ist dann die Frage, wie weit holt man etwas raus aus seiner Ursprungsumgebung, sprachlichen Umgebung, kulturellen Umgebung, rein in unsere. Mhm. Und ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, aber es gibt halt Fälle, wo man erst dadurch diesen Effekt erzielen kann, den man erzielen will. Und ob dies nun so ein Fall ist oder nicht, das weiß ich nicht, da müsste man drüber streiten. Mhm. Aber wie gesagt, wie man es macht, ist es falsch.
Ja, ich sehe ja auch das Problem. Ne? Ich wollte das jetzt nicht einfach irgendwie vorführen. Im Gegenteil, das Problem ist, dass ein englischsprachiger Leser diesen Song wahrscheinlich kennt und sich das genau in dem Kopf so automatisch mitspielt. Und ein deutscher Leser kennt es nicht und dann ist es verloren. Ja, und dann hat er eben versucht, das mit einem deutschen Lied nachzuholen.
Richtig. Also vom grundsätzlichen Verfahren her finde ich es in Ordnung. Es ist die Frage, wie deutlich sich dann das deutsche Liedgut in den Vordergrund spielt oder ob es Varianten gibt, dass irgendwas Englisches drin bleibt oder vielleicht es gibt auch Scherzkekse, die dann da bekannte englische Lieder aus falscher Zeit reinpacken. Mhm. Also wenn man natürlich einen Beatles-Song zitieren würde, könnte man da zuordnen, würde aber sofort merken, das funktioniert ja nicht, weil es die falsche Zeit ist. Na, ist eine hakelige Geschichte. Alles, was so mit im Grunde unübersetzter Kultur zu tun hat. Ja, ja, also wenn da Shakespeare zitiert wird, ist es relativ simpel, weil wir eine gültige deutsche Shakespeare-Fassung haben. Wenn da die Bibel zitiert wird, ist es auch simpel, dann nehmen wir halt die Luther-Übersetzung. Wenn klassische Literatur zitiert wird, kann man auch die entsprechende Übersetzung nehmen. Aber was ist mit diesem Zeug, das irgendwie nicht übersetzt wurde, was nicht wirklich ein bestimmtes kulturelles Level erreicht hat und was so rumwabert und was jedes Kind kennt oder mal kannte? Oft ist es auch im Englischen schon verschütt, aber was bei uns kein Kind, kein Erwachsener, kein Greis, kein niemand kennen würde. Und da gibt es oft keine Lösung. Wenn das im Text selber irgendwie funktioniert, spricht es schon wieder dafür. Ich meine, das ist oft bei Joyce die Rettung, wie du schon sagtest, dass irgendwelche Schnipselchen und Details nie nur isoliert an einer Stelle auftauchen. Es taucht dann vielleicht irgendwo anders wieder auf in einem Kontext, wo man damit arbeitet. Ja. Und wenn man dann etwas finden könnte, womit man dann in einem Sinne weiterarbeiten kann, dass die Intention, die zu vermutende Intention des Originaltextes gewahrt wird, dann wäre was gewonnen. Ne? Mhm. Und ich meine, es sind nicht nur Schlagertexte, es ist nicht nur so kulturelles Zeug. Es sind ja dadurch, dass Joyce eine reale Stadt beschreibt, an einem realen Tag, an einem historisch fixierbaren Tag, unter bestimmten Bedingungen, ist da haufenweise Zeugs drin, was eben nicht erfunden ist, was real ist. Mhm. Und wenn da von dem Ergebnis eines Pferderennens berichtet wird, dann sind natürlich die Namen der Pferde, die gewonnen oder nicht gewonnen haben, real und nicht fiktiv. Und
das ist ein super Stichwort, weil ich wollte auf dieses Throwaway-Problem auch nochmal kommen. Das ist in der gleichen Episode, Nummer 5, da trifft Blum jemanden auf der Straße, dem er seine Zeitung, sein Freeman's Journal, übergibt und sagt zu dem zweimal, ich wollte sie sowieso gerade wegwerfen, auf Deutsch. Das ist der deutsche Satz, ich wollte sie sowieso gerade wegwerfen. Im Original, wanted to throw it away. Throw away. Und dann kommt dieses Throwaway bei dem Gegenüber an als Tipp für das Rennen, weil es gibt ein Pferd, das heißt Throwaway. Ja. Das weiß man natürlich in dem Moment noch nicht. Das weiß auch der englischsprachige Leser noch nicht. Der Deutsche hingegen hat überhaupt keine Chance. Und ich glaube, das ist in dem Fall ein wirkliches Dilemma, oder? Also wie hätte Wollschläger an der Stelle Throwaway unterbringen sollen? Er muss doch erstmal diesen normalen Satz, ich wollte sie gerade wegwerfen, übersetzen.
Gut, aber er macht ja was draus. Ne? Er findet irgendeine Entsprechung, die er wieder koppeln kann mit dem Namen des Pferdes bei ihm. Nur bei ihm heißt dieses Pferd natürlich nicht wie das historische Pferd außerhalb des Ulysses am 16. Juli 1904 geheißen hat. Ja. Ja? Also er übersetzt den realen Namen dieses realen Pferdes in einen Namen, den es als Pferdenamen an diesem historischen Tag natürlich nirgendwo auf der Welt gab.
Aber der in der Fiktion funktioniert.
In der Fiktion funktioniert es. Ich meine, das ist eigentlich natürlich auch der wichtigere Punkt, dass wir hier ein Missverständnis haben, was erstmal als Missverständnis nicht erkannt wird. Und viele hunderte oder wie auch immer Seiten weiter stellt sich heraus, welche Folge dieses Missverständnis hatte. Und dann wird es auch durchschaubar nachvollziehbar, was ist da eigentlich passiert. Mhm. Es sei denn, man hat es schon wieder vergessen, weil das so lange her ist, wie es leider immer passiert.
Ja, klar.
Aber das, so funktionieren natürlich die viele Dinge im Ulysses. Also da wird irgendwas aufgegriffen und Joyce hat das oft, nicht immer, aber oft aus der realen Welt außerhalb seines Buches gezogen und macht da irgendwas mit. Und ich meine, man kann da auch noch einen Schritt weiter gehen. Es tauchen dann auch irgendwo weiter hinten, zum Beispiel in dem Schlussmonolog von Molly Bloom, irgendwelche Nachnamen auf von irgendwelchen Leuten, die sie in Gibraltar, wo sie früher lebte, gekannt hat. Und dann kann man auch vielleicht eruieren, dass es Menschen, die tatsächlich so hießen, da tatsächlich gegeben hat. Und dann stellt sich die Frage, ist das ein Grund, diese Namen zu belassen? Erstmal wird man sowieso sagen, ja, wieso, warum sollte man am Namen was ändern? Aber wenn mit diesen Namen gespielt wird dann, und sie im Deutschen wieder nicht passen, darf man denn was dran ändern? Und das interessiert den normalen Leser, die normale Leserin überhaupt nicht. Mhm. Das ändert auch nichts an der Entfaltung des Buches und seiner kleinen Witzchen. Mhm. Trotzdem ist es aber Fragen, die die Experten dann stellen. Richtig, und wo dann auch der Übersetzer wiederum am Ende sagen muss, hätte ich das gemacht, wäre es falsch gewesen. Mhm. Jetzt habe ich dies gemacht, ist auch falsch.
Also es gibt so Dilemmata, die sich gar nicht richtig auflösen lassen beim Übersetzen manchmal.
Ja.
Es gibt ja, genau, ich würde nochmal gern zurückkommen auf das, was du vorhin sagtest. Also du sagst, Wollschläger hat es eigentlich so vom Sprachniveau oder vom stilistischen in Richtung Hochsprache ein bisschen hochgezogen. Das würde jetzt für mich heißen, das gilt sicherlich nicht flächendeckend, aber nehmen wir das mal so, das würde dann für mich heißen, es würde sich durchaus mal lohnen, das wieder runterzufahren und dieses Alltägliche und Fehlbare zurückzuholen, was im Original steckt. Mit anderen Worten, eine Neuübersetzung wäre eigentlich, oder eine revidierte Übersetzung wäre durchaus interessant. Und da gibt es ja eine Geschichte dazu, dass es eine revidierte Fassung der Wollschläger-Übersetzung gibt, die aber nicht allgemein erscheinen konnte. Die ist nur für die Forschung. Oh ja, oh wow. Hier liegt eins auf dem Tisch. Das ist sehr, sehr,
eins
sehr
von
rar.
300.
Eins von 300 liegt hier auf dem Tisch, liebe Hörerinnen und Hörer. Das hat nämlich eine ziemlich dramatische Geschichte. Hans Wollschläger, ich muss mich korrigieren, wenn ich was falsch sage, aber Hans Wollschläger hatte zugestimmt, dass in Zusammenarbeit mit einem kleinen Team seine Übersetzung, seine legendäre und preisgekrönte Übersetzung überarbeitet wird und in Details auf den neuen Stand gebracht wird. Dann ist er gestorben. Und diese Arbeitsgruppe hat weitergemacht und hat dieses Werk vollendet, hat also diese Übersetzung abgeschlossen. Die ist aber dann nicht erschienen, weil die Rechteinhaberin der Wollschläger-Übersetzung Gabriele Gordon gerichtlich dagegen vorgegangen ist. Mit dem Argument, diese neue Übersetzung habe oder diese neue Fassung der alten Übersetzung habe das Werk ihres verstorbenen Mannes zerstört. Das sind ihre Worte.
Er war nicht ihr Mann, das hat sie auch nicht gesagt.
Ach so, ihres von Hans Wollschläger zerstört, genau. Sowas, ja. Genau. Also die waren nicht verheiratet. Jetzt ist es im Moment der Stand der Dinge. Hier liegt zwar eins auf dem Tisch, aber im Laden kann ich das nicht kaufen. Ja. Wie beurteilst du die Situation im Moment?
Natürlich, es wird da auch keine Lösung geben. Und also diese 300 Exemplare gibt es halt nur für die Forschung und bisher forscht aber anscheinend niemand darum. Nein, das Problem hat wie so vieles auf dieser Welt sehr viele Facetten. Also der ursprüngliche Ansatz war einfach, die Wollschläger-Übersetzung auf den Stand der Gabler-Ausgabe des Originals zu bringen. Das ist eine Textfassung, die erst in den 80er Jahren erschienen ist. Muss man vielleicht noch wieder einen Schritt zurückgehen und sagen, der Ulysses, so wie er 1922 erschienen ist, hatte sehr, sehr viele Fehler unterschiedlichster Art im Text und alle Ausgaben, die es in den Jahrzehnten danach gab, trotz Fehlerlisten und Versuchen, sie auszubessern, haben immer noch gewaltige Fehler unterschiedlichster Art, vom einfachen Satzfehler bis zu fehlenden Zeilen und also alles, was man sich überhaupt denken kann. Dann. Aus verschiedensten Gründen, die müssen wir vielleicht hier nicht erläutern, aber jedenfalls hat es in den 80er Jahren eine neue Ausgabe des Ulysses Originaltextes gegeben, die auch wiederum umstritten war, in der aber viele der Fehler bereinigt wurden. Diese Fassung konnte Wollschläger natürlich noch nicht kennen und deswegen war es eigentlich ein logischer Schritt zu sagen, wir bringen die Wollschläger Fassung auf den Stand dieser Originalausgabe, indem wir ausgefallene Textzeile nachtragen oder Fehler eliminieren und so weiter und so fort. Das war der ursprüngliche Ansatz. Mhm. Aber wenn man mal anfängt mit Korrigieren, kann man natürlich weitermachen mit Korrigieren. Dann gibt es einfach schlicht und ergreifend Übersetzungsfehler im Wollschlägers Text, so wie es in jeder Übersetzung auf der ganzen Welt notgedrungen Fehler gibt. Manche werden erst nach Jahrzehnten entdeckt. Wenn man sie entdeckt, könnte man sie ja bereinigen. Mhm. Gut, und dann ist immer die Frage, wo ist das Level, an dem man aufhört? Geht man noch tiefer in den Text rein? Gibt es vielleicht Dinge, die nicht direkt Fehler sind, aber die irgendwie schräg übersetzt sind und die man besser weiter ans Original angleichen kann? Und dieser Prozess ist über Jahre, eigentlich über anderthalb Jahrzehnte gelaufen, sodass man am Ende auch Dinge verbessert hat im Wollschlägers Text, die nicht von allen als wirkliche Verbesserungen empfunden wurden. So kann man es vielleicht halbwegs neutral sagen. Und die Wollschläger-Erbin hat halt diese ganzen Eingriffe nicht als angemessen empfunden. Sie begreift auch Wollschläger nicht als reinen Übersetzer, sondern wirklich als jemanden, der einen Text geschaffen hat, ein Kunstwerk geschaffen
ganz
hat.
Ganz kurze Erläuterung dazu. Also in Deutschland ist es so, dass es auch ein Urheberrecht gibt auf die Übersetzung. Ne, wenn ich das richtig sehe.
Naja, also, ja, natürlich. Ja. Im Grunde schon, wobei ich als Übersetzer sagen muss, dass man in der Regel als Übersetzer keine großen Möglichkeiten hat, dagegen vorzugehen, wenn der Verlag irgendwas ändern will. Meistens ist es ja auch in meinem Sinne. Also wenn meine Fehler entdeckt werden, bevor das Buch erscheint, umso besser. Aber es gibt halt Fälle, in denen der Verlag etwas will, was ich nicht will oder umgekehrt. Und in der Regel ist ein Übersetzungsvertrag so gestaltet, dass mir als äußerstes Mittel die Möglichkeit bleibt, zu untersagen, dass mein Name genannt wird. Also wenn der Verlag diese Übersetzung so stark bearbeitet, dass ich meine, mein Persönlichkeitsrecht sei in irgendeiner Weise tangiert, dann kann ich verlangen, dass die Übersetzung ohne Nennung meines Namens erscheint. Ich kann aber nicht verlangen, dass sie nicht erscheint. Das ist das Blöde. Wollschläger ist wieder noch ein spezieller Fall. Ich meine, eine Übersetzung, die so hoch gehängt wird, ist immer ein spezieller Fall. Da braucht es, die ist eben schon in dieser Fassung publiziert worden. Die ist natürlich auch damals schon durch ein Lektorat gegangen. Also es ist nicht so, dass der Text, den wir seit 1975 haben, von Wollschläger so angelegt wurde und keiner durfte was dran ändern. In jedem Verlag findet ein Lektorat statt. In diesem Fall fand auch ein akribisches Lektorat statt. Es stand auch damals schon in der beschließenden Notiz dieser Ausgabe drin. Wir kommen bestimmt an vielen Punkten später nochmal wieder zu einer anderen Lösung und werden uns offen halten, den Text zu revidieren, was aber nie passiert. Ja gut, und jetzt haben wir halt dieses Dilemma, dass dieser Text verbessert wurde in einer Weise, die aber nicht jeder als Verbesserung empfindet, speziell auch die Rechteinhaberin des Wollschläger-Erbes nicht.
Die also das Gefühl hat, es ist zu weit gegangen, man hat zu viel verändert.
Ja, ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt etwas hätte ändern lassen wollen. Und eigentlich trifft das Hauptverschulden den Verlag, Suhrkamp, der es eben versäumt hat, einen ordentlichen Vertrag zu machen, bevor die Leute anfingen zu arbeiten. Also das haben mehrere Leute, speziell Harald Beck, der als Verantwortlicher das Team anführte, Jahre oder anderthalb Jahrzehnte daran gearbeitet. Und erst am Ende wurde klar, ach, es gibt aber gar keinen Vertrag zwischen Suhrkamp und der Wollschläger-Erbin. Also man hatte ursprünglich wohl eine mündliche Abrede mit Wollschläger getroffen, aber keine Details festgelegt. Und ja gut, ich meine, wenn irgendjemand mit meinem Text, und als Übersetzer betrachte ich meine Übersetzung als meinen Text, wenn jemand damit etwas macht, ohne vorher von mir eine generelle oder auch eine dezidierte Einwilligung zu bekommen und macht da irgendwas mit, was ich für Murks halte, dann lasse ich natürlich nicht zu, dass das publiziert wird.
Du kennst ja jetzt diese revidierte Übersetzung. Wie ist die denn? Ich kenne die natürlich nicht,
weil sie
nicht...
Ja, also ich habe sie auch nicht von vorne bis hinten gelesen, schon gar nicht mit der Ur-Vollschläger-Fassung überprüft. Es ist halt so, dass Harald Beck eine ganz andere Vorstellung vom Übersetzen hat.
Als Wollschläger.
Als Wollschläger. Ja. Wollschläger ging es hauptsächlich darum, sprachlich, stilistisch möglichst zu brillieren. Ja. Harald Beck ist jemand, also der geht hin, wenn in diesem Roman ein Fenster vorkommt und irgendwo geschildert wird, wie jemand das Fenster öffnet, schließt oder auf Kipp stellt oder was auch immer, geht er hin, guckt sich solche Fenster aus dieser Zeit an oder besorgt die Unterlagen, um genau herauszufinden, wie diese Fenster funktionieren und was da für Begriffe das am besten bezeichnen oder welche Begriffe im Englischen im Umlauf waren und welche vielleicht in jener Zeit im Deutschen im Umlauf waren. Und wenn er feststellt, dass das nun zu verwendende Verb oder der Terminus nicht bei Wollschläger drinsteht, weil Wollschläger sich nicht um das Fenster gekümmert hat, sondern einfach irgendwas Schmissiges hingeschrieben hat, dann hat er das geändert. So.
Und das sind ja schon zwei unterschiedliche Ansätze.
Unterschiedliche Ansätze. Ja. Also was wünschenswert gewesen wäre eine Neuübersetzung von Harald Beck. Dann hätten wir etwas ganz anderes bekommen, einen Text, der auf ganz anderer Basis sich am Original orientiert, als das, was Wollschläger gemacht hat. Er wollte wohl ursprünglich auch diesen Roman selbst übersetzen, hat dann aber das aus zeitlichen Gründen nicht hinbekommen und nicht schaffen können, hat sich dann auf diese Überarbeitungsgeschichte eingelassen und heute beißt er sich natürlich selber ins Knie, weil er mit dieser Überarbeitung auch nicht unbedingt weniger Arbeit hatte. Also Überarbeitungen sind irgendwie immer blöd, und zwar für alle Beteiligten, weil am Ende notgedrungen irgendeine Art von Twitter dabei rauskommt, was ja Joyce nicht so unangemessen ist, weil der Ulysses ja auch schon etwas Unreines ist. Aber trotzdem muss man diese Unreinheit oder dieses nicht zusammenpassende nicht dann auch noch als Übersetzung toppen, zumal ja dann in einer in sich nicht ganz stimmigen Übersetzung, das Nichtstimmige kein künstlerisches Ziel hat, sondern es ist einfach dadurch entstanden, dass Leute mit unterschiedlichen Vorstellungen dran herumgearbeitet haben. Und das ist das Problem. Also ich hätte gerne eine reine Harald-Beck-Übersetzung statt dieser Bearbeitung, aber die konnten wir nicht kriegen, haben wir bisher nicht bekommen. Und so gibt es einfach nur die Chance, zu sehen, was jemand mit einem ganz anderen Blick als Wollschlägers Blick war, aus dieser Übersetzung machte. Und das ist schon eine Chance, aber ja, es ist halt heikel. Und was klar ist, ist natürlich, dass die Urfassung der Übersetzung weiter hätte lieferbar bleiben müssen. So sollte sie meines Erachtens, meines Wissens auch, aber das hat der Erbe nicht gereicht. Ja. Ich habe dann den Vorschlag eingespeist in die Diskussion, drei Fassungen auf dem Markt verfügbar zu machen. Nämlich einmal die, die wir gewohnt sind, die eben, wie erläutert, defizitär ist in Bezug auf Joyce, aber die ein Werk Wollschlägers ist, so wie seine Erben das ja auch gerne betrachten möchte. Dann könnte man Harald Becks Bearbeitung als Bearbeitung von Harald Beck eben unter Becks Namen hauptsächlich rausbringen. Und als drittes, wenn es das noch gibt, die Urfassung von Wollschlägers Übersetzung, eben vor dem Lektorat, dann hätten wir eine echte Wollschläger-Textfassung. Mhm. Die könnte man dann meinetwegen in Wollschlägers Werkausgabe herausbringen, aber darauf mochte sich die Erben leider auch nicht einlassen. Das ist so das Prinzip. Ich hatte ja einen ähnlichen Fall mit meiner Moby Dick-Übersetzung, die auch im Verlag bearbeitet wurde, auch anfangs im Prinzip unter meiner Billigung, nur habe ich halt nicht gesehen, was dabei rauskommt. Und am Ende ist dem Bearbeiter alles durchgegangen und er hat eine Fassung daraus gemacht, die nicht mehr meinen Intentionen entsprach. Ein vergleichbarer Fall. Und dann haben wir uns
ja dann so, ne? Da dann, ist beides getrennt.
Haben wir uns erst prügeln wollen und hätten uns gegenseitig blockieren können. Und dann habe ich vorgeschlagen, die Überarbeitung, die ja nicht mehr meinen Intentionen entspricht, die kann unter dem Namen des Bearbeiters erscheinen, der dadurch zum Übersetzer avanciert. Und dafür möchte ich meine Rechte zurückhaben an meiner Urübersetzung, sodass ich die nochmal unter meinem Namen herausbringen konnte. Und bei Moby Dick hat das funktioniert, hat nicht unbedingt zum Ende aller Streitereien geführt, aber immerhin. Ja. Und mein Ansatz ist eigentlich auch immer zu sagen, je mehr Fassung man publizieren kann, desto besser. Also je mehr Fassung es gibt, desto besser. Denn es gibt verschiedene Interessen an einem Text. Verschiedene Leser, Leserinnen, verschiedene Forscher, Forscherinnen, was auch immer, verschiedene Interessenten haben verschiedene Vorlieben. Und ich meine, wer das eine haben möchte, soll es ruhig kriegen. Der eine möchte gerne, dass es gut klingt. Der andere möchte gerne, dass die Alltagsdetails wirklich ganz exakt abgebildet sind. Der dritte möchte vielleicht noch was anderes. Ja, von großen Büchern kann es eigentlich nicht genug Übersetzungen geben. Wobei das Problem natürlich ist, wenn ich als kleiner, unbedarfter Leser in eine Buchhandlung gehe und da stehen fünf Fassungen, dass ich nicht erkennen kann, welche die ist, die auf mich zugeschnitten ist. Aber trotzdem, also je mehr Übersetzungen, desto besser. Man kann auch über Übersetzungsvergleiche ja immer viel eigentlich über einen Text herauskriegen, was man, wenn man nur eine Fassung hat, nicht so sieht. Ja, also man kann auch der Meinung sein, wir im Deutschen haben es besser in Sachen Joyce oder Shakespeare oder was auch immer als die Engländer, denn wir haben mehrere Fassungen. Die haben ja nur eine.
Es gibt natürlich jetzt eine wahnsinnig naheliegende Frage. Was ist denn mit dir und Ulysses? Wäre das nicht ein Projekt, was in gewisser Hinsicht dein bisheriges oder deine bisherige Arbeit irgendwie wahnsinnig gut abschließen würde, eine Neuübersetzung von Ulysses vorzulegen?
Ja, oder es wäre ja Arbeit. Ne? Und also wenn man mich vor 20 Jahren gefragt hätte, hätte ich wahrscheinlich sofort zugesagt. Ja. Aber ich fühle mich eigentlich jetzt nicht mehr so in einem Alter oder in einer Situation, in der ich mich besonders gern auf Projekte einlassen möchte, wo ich vorher weiß, ich hätte da Jahre mit zu tun.
Wie schätzt du denn die Länge ein von dem Projekt?
Das ist so schwer abzuschätzen, das weiß ich nicht. Ich glaube, auch Wollschläger hat länger gebraucht, als er ursprünglich mal vorhatte. Es kommt natürlich auch darauf an, wie tief man reingeht. Aber ich meine, heutzutage kann man nicht mehr mit so einem Geuer-Ding auf der Matte stehen, dass man sagt, ich habe da mal über den Text mich schnell hinhuschend hergemacht. Und also man muss dann auch den Stand von Forschung und von bisheriger Übersetzungspraxis zur Kenntnis nehmen. Was man dann daraus macht, ist wieder eine andere Frage. Mhm. Und ich meine, es ist auch immer so ein bisschen die Gefahr, dass man sich durch eine mühselige Übersetzungsarbeit einen schönen Text oder den Spaß daran verdirbt.
Ach ja, ne? Ist das so? Hat es das schon gegeben bei dir?
Zum Glück erinnere ich mich im Moment nicht. Also ich habe schon Übersetzungen gemacht, wo jeder Spaß ausgeblieben ist, aber das waren dann zum Glück meistens auch Texte, die ich nicht aus eigenem Antrieb übersetze und an denen ich auch vorher keinen Spaß hatte. Es ist leider oder vielleicht eben auch Gott sei Dank so, dass man als Übersetzer sich selten aussuchen kann. Na gut, ich kann natürlich Angebote annehmen oder ablehnen, aber wenn ich als Übersetzer in einen Verlag laufe und sage, ich habe da eine tolle Idee, das und das macht, möchte, müsste mal übersetzt werden, ist das relativ selten von Erfolg gekrönt. Die Verlage möchten doch selber sich überlegen, was übersetzt werden soll.
Okay, verstehe. Ja. Jetzt habe ich zum Ulysses, bevor wir noch zu Finnegan's Wake kommen, wir sind ja schon jetzt recht lang beim Sprechen, aber würde gerne zum Ulysses noch eine Frage stellen. Es ist immer so ein bisschen schwer zu sagen, aber was ist heute noch relevant? Warum sollte heute jemand dieses Buch lesen? Ich sage das jetzt mal vor dem Hintergrund, wie sich auch die Kultur verändert hat, dass es heute immersive Welten gibt in Computerspielen, dass es mediale Möglichkeiten von Simultanität gibt, dass sozusagen der Link im Internet unser Verhältnis zu Verknüpfungen verändert hat. Also vieles von dem, was Joyce da macht, ist mittlerweile Teil unserer Alltagskultur geworden. Warum sollte man Ulysses lesen trotzdem?
Ja, vielleicht genau deshalb, um zu sehen, dass es was Vergleichbares früher schon mal gab, aber ich meine, das ist, ich lese auch keine Romane aus Erkenntnisinteresse. Ja. Ich erinnere mich dunkel, dass ich vor vielen Jahren, wann auch immer, mal ans Telefon gebeten wurde zu einem kurzen Telefoninterview und irgendwas Schlaues zum Ulysses sagen sollte, und ich habe ein bisschen vor mich hingeblubbert und irgendwie wohl erwähnt, dass bei Joyce ja schon alles vernetzt ist wie im Internet, und das ging sofort über DPA quer durch die Presse. Joyce-Kenner Ratchen sagt, Ulysses ist schon wie das Internet gewesen. Also immer solche platten Feststellungen werden natürlich gern gehört, aber die bringen nichts. Die bringen vor allen Dingen warum sollte man aufgrund solcher Ähnlichkeiten irgendwas lesen. Richtig, ja, es sei denn, ich möchte eine Studienarbeit über internetähnliche Kunst oder sowas schreiben, aber wer möchte das schon? Also das ist schwer zu sagen. Ich tue mich sowieso immer schwer damit zu sagen, warum man Joyce oder was auch immer lesen soll. Da möchte ich meinen Freund Fritz Senn zitieren, der sagt, es gibt bei Joyce kein Müssen, nur ein Dürfen. Was meines Erachtens überhaupt für Literatur gilt. Aber trotzdem wäre es schön, wenn die Leute Geschmack fänden oder Lust hätten, dieses Buch zu lesen. Aber warum sollen sie? Ich weiß es nicht. Also wenn man sich schaut, was wird denn gelesen, gibt es immer Zeiten, wo die Bücher immer dünner werden, die gerne gelesen werden. Es gibt auch Zeiten, wo sie immer dicker werden. Aber ich fürchte, die dicker werdenden Bücher sind irgendwie dann doch wieder von einer anderen Art. Aber die Lust, sich auf etwas einzulassen, wo man sich lange mit beschäftigen kann, so lange wie man möchte, eigentlich notfalls sein ganzes Leben, wenn man dann auch noch weiter bohren und graben möchte, diese Lust müsste doch bei manchen Leuten, vielleicht sogar manchmal bei vielen Leuten, vorhanden oder zu wecken sein. Und wenn man an so etwas Spaß finden könnte, dann wäre der Ulysses bestimmt für immer ein lohnender Fall. Ich meine, es verschiebt natürlich was. Ich habe ja noch die Zeiten mitgekriegt, wo man nach Dublin fahren konnte und Schauplätze finden. Das wird jetzt immer schwieriger. Und auch andere Dinge, so Alltags- oder zeitkulturelle Dinge, gehen natürlich verloren. Ja, ne? Und irgendwann ist es dann nur noch museal. Aber dafür tritt dann ja vielleicht auch dieser formale und sprachliche Aspekt noch stärker hervor. Wie gesagt, es funktioniert auch, wenn man an sowas Interesse hat. Ja. Und wenn nicht, dann muss man es halt lassen. Ja, weiß ich nicht. Also, probieren kann ja nicht schaden. Es gibt ja auch Leute, die lesen noch die Odyssee. Ne?
Ja.
Und Arno Schmidt hat ja schon vor 50 Jahren irgendwo geschrieben, dass aus seiner Meinung nach Joyce ja inzwischen doch das größere Licht sei, verglichen mit Homer. Ja. Ob das so ist, weiß ich nicht. Aber
ich glaube schon, dass Ulysses auch ein Roman ist, der die eigene Wahrnehmung verändern kann. Also Muss es nicht, das funktioniert ja vielleicht nicht bei jedem, aber mal so einen ganzen Tag so intensiv und so mikroskopisch fein zu betrachten, könnte eventuell auch dazu führen, dass man merkt, wie viel eigentlich im Alltag an Bezügen, an Informationen, an Voraussetzungen auch vorhanden ist. Das wäre auch ein Aspekt, glaube ich.
Man müsste natürlich, um so ähnlich diesen Alltag, den wir heute haben, aufnehmen zu können, vieles erstmal verbannen oder wegsperren, was wir heute mit uns rumschleppen. Ich meine, das ist natürlich schwer zu übersehen. Als der Ulysses erschien, war es ein, obwohl er 18 Jahre vorher spielte, ein Roman der Zukunft, ein Roman zukünftiger Kunst, zukünftiger Literatur, zukünftiger Form. Und heute ist es halt ein Klassiker, ein Ding der Vergangenheit. Und eigentlich alles, was da so dann rumwuselt, also damals sagt man, ja, das ist halt schon der Film und das ist schon dies, das, jenes, es ist schon alles, was damals modern war, das ist aber heute alles nicht mehr modern. Das verändert natürlich schon die Lektürehaltung. Aber da kommt man nicht so ganz raus. Andererseits ist diese Art von Moderne ja auch schon wieder so weit weg, dass man eigentlich schon wieder ein Recycling machen könnte und sie wieder neu entdecken könnte. Was es dann für einzelne Leserinnen und Leser bringt, ist schwer einzuschätzen.
Ja. Kommen wir nochmal dann ganz am Schluss zum letzten Werk. Das hätte natürlich auch unendlich viel Zeit verdient, Finnegans Wake, wobei ich auch hier sagen muss, da bin ich nicht so drin. Soweit bin ich jetzt noch nicht gekommen in der Joyce-Rezeption. Ich würde dich da jetzt eher befragen, weil du dich schon lange mit Finnegans Wake beschäftigt hast. James Joyce hat ziemlich lange an diesem Buch gearbeitet, 17 Jahre, glaube ich, und hatte auch durchaus Probleme, es fertigzustellen. Es ist ein ganz ungewöhnliches Buch, ein ungewöhnlicher Roman und geht eigentlich, bildet eigentlich wirklich eine eigene Kategorie, noch viel stärker als Ulysses. Du hast es ja schon gesagt, es gibt eine Art Grundlage in der englischen Sprache und dann gibt es Sprachpartikel oder Sprachelemente von ungefähr 40 anderen Sprachen, die da hineingemischt sind. Ja. Und das ist ja an sich schon wahnsinnig komplex. Das dann auch noch zu übersetzen in eine andere Sprache, ist ja eigentlich der schiere Wahnsinn. Ja. Müsste man sich nicht damit beschränken, Anmerkungen zum englischen Text zu machen?
Ja, die gibt es ja. 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 Und ohne die hätte ich auch meine arrogante Haltung, da, was davon übersetzt zu wollen, überhaupt nicht entwickeln können. Irgendwo habe ich auch mal geschrieben, die einzig gültige Übersetzung von Finnegans Wake sei seine getreue Abschrift. Das ist ja schon vielsprachig. Es gibt auch die gescheite Frage, wenn jemand sagt, ich habe Finnegans Wake übersetzt, aus welcher Sprache denn? Aber das könnte ich beantworten. Ich würde natürlich behaupten, ich übersetze halt nur die englische Basis, ersetze sie durch eine deutsche Basis, die übrigen Sachen bleiben drin. Aber ja, natürlich ist das der Wahnsinn. Also es ist halt so, dass im Grunde jedes Wort, jeder Begriff, manchmal jede Silbe immer ein Amalgam aus mehreren ist. Und Joyce nutzt natürlich die zufälligen Ähnlichkeiten, Lautähnlichkeiten und also Dinge, die sich ergeben, Zusammenklänge. Und mein Ansatz als Übersetzer war dann sozusagen erstmal herauszufinden, wenn ich einen Satz habe oder einfach einen kurzen Begriff, was steckt da alles drin? Dann diese Bestandteile alle zu übersetzen und sie dann wieder miteinander zu amalgamisieren. Das Blöde ist nur, wenn ich die englischen Partikel, die alle übereinander gelegt werden konnten, weil sie irgendwie ähnlich klangen oder verbindbar sind, wenn ich diese Partikel ins Deutsche übersetze, dann sind die deutschen Partikel sich nicht ähnlich. Es wär ein schöner Zufall, wenn es so wäre. Und das ist die eigentliche Puzzlearbeit dabei.
Ja. Hättest du ein Beispiel mal von einem Wort oder einem, wenn man das mal nachvollziehen kann, also im ersten Satz, der ja hier hinten auch viermal übersetzt ist, gibt es, glaube ich, noch nicht dieses Kommundiös ist, glaube ich, eine Zusammen.
Also im ersten Satz ist es relativ durchsichtig, aber da hatte ich auch schon ein Problem, eigentlich nicht. Also jetzt müsste ich mir mal den englischen
Text... Ich habe das hier, River Run, past Eve and Adams, from genau. Swerve to Shore to Bend of Bay, brings us by a commodious vicious of recirculation back to Howth Castle and environs.
Ja, also nehmen wir nur mal die ersten Wörter. River Run ist einfach, obwohl das auch noch deswegen noch nicht einfach zu übersetzen ist, weil der Lauf des Flusses oder sowas ähnliches auf oberflächlicher Ebene. Deswegen habe ich das als Flussgefließe übersetzt. Flusslauf wäre mir irgendwie zu unfließend. Aber dann Past Eve and Adams, das ist eine Anspielung auf eine Kirche in Dublin, die volkstümlich bekannt ist als Adam and Eve. Kirche Adam and Eve, aber er dreht es um. Ne? Das kann man ja alles leicht nachmachen. Ja. Dann habe ich aber irgendwo die schlaue Beobachtung gelesen, in Past Steve and Adams ist ja Stephen drin.
Stimmt.
Also die Figur aus den vorherigen Romanen. Und wenn ich sowas lese, möchte ich das natürlich irgendwie in meine Übersetzung reinbringen. Und das funktionierte nur, indem ich ein Wort einfügte, nämlich das Wort schleunigst, was im Original keine Entsprechung hat. Und deswegen heißt es bei mir dann Flussgefließe schleunigst even Adam passiert. Also wenn man will, kann man das da auch raushören, diesen Steven.
Ja.
Der Witz oder Nicht-Witz ist natürlich...
Und das reinzukriegen, das
schleunigst. Genau, der Anfang von Steven. Pass, schleunigst even Adams. Das merkt natürlich... Ich würde mal wetten, niemand.
Ja, ja.
Im Original merkt es aber auch niemand. Irgendjemand hat es mal gemerkt. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen die Herausforderung oder auch die Krux dann am Ende dabei, dass man tausend Sachen macht und anstellt und versucht, um Dinge rüber zu retten, die aber doch niemand bemerkt, die ich aber vielleicht bemerkt habe. Aber andererseits, wenn ich es bemerkt habe, muss es ja auch wieder jemand bemerken. Wobei der wichtige Punkt bei solchem Übersetzen, auch bei anderen Übersetzen immer ist, das, was ich vielleicht als leise Möglichkeit im Original vorfinde, höre, entdecke oder was irgendwo leise mitschwingt, das muss aber dann in meiner Übersetzung genauso leise im Hintergrund bleiben. Und vielleicht, es darf mitschwingen, man darf es entdecken können, es darf sich aber nicht in den Vordergrund spielen. Das ist ein Punkt, wo viele eigentlich in eine falsche Richtung gehen. Die meinen, sie haben was entdeckt, also müssen sie es groß hinausposaunen. Das darf ja gerade nicht passieren. Ne? Und das läuft eigentlich bei Joyce immer, also es passieren in seinem Text immer mehrere Sachen gleichzeitig, in jedem Wort, oft auch Sachen, die im Grunde sich gegenseitig widersprechen. Und da ist die Kunst halt, das so hinzukriegen, dass es alles ebenso da ist, aber nicht stärker konturiert als im Original. Und deswegen ist es für mich auch wichtig, also ich will alles wissen, was da ist, das finde ich heraus, indem ich Textkommentare lese oder durchgehe. Es gibt da sehr akribische Sekundärliteratur zu Finnegans Wake. Aber was ich nicht wissen will, ist, warum das wohl alles so ist. Also irgendwelche hochfliegenden Interpretationen, was Joyce wohl eigentlich gedacht hat oder was dahinter steckt, papipapo. Das ist eher hinderlich. Und ich will auch nicht anfangen, selber zu interpretieren. Dann komme ich auf die Idee, wenn da fünf Schichten irgendwo übereinander liegen, zu meinen, oh, die eine ist die wichtige, das andere ist nur so Beiwerk. Bei Finnegans Wake ist eigentlich nichts wichtiger als das andere, nichts ist Beiwerk nur und alles ist eigentlich gleichberechtigt. Und das macht es dann natürlich sehr schwierig, gerade in diesen tausenden Fällen, wo man nicht alles rüber retten kann, wo zwangsläufig irgendwas wegfällt. Und das ist
gibt immer es hier in dem ersten Satz schon so ein Kunstwort, wo eine andere Sprache mitverwendet? Also es könnte nur commodious sein.
Ja, nicht.
A recirculation wirklich. Ist ein normales Wort.
Ne? Also ich hab mal eine Sache gehabt, in einem Kapitel in Mamalujo kommt ein Wort vor, oder zwei Wörter, wie hießen die noch? Die sind, glaube ich, drei sind sogar Mahasar Achdot oder so ähnlich. Da sagten mir meine schlauen Kommentatoren, das ist Arabisch. Also man liest natürlich als Engländer Mother of God. Das ist das, was, was irgendwie rüberzubringen ist, also Mutter Gottes, aber Mahasa Achdot, also eine fremde Sprache. Und davon heißt irgendwas Tod oder Sterben oder sowas. Und das andere hieß, weiß nicht, krank oder es ist lange her, dass ich das mache, muss ich dazu sagen, aber irgendwie sowas.
Ja,
und
ja.
Da bin ich dann auf die Idee gekommen, statt des Arabischen italienische Vokabeln zu nehmen, und bei mir heißt das dann Mortal Gottes.
Ja.
Also als Deutscher hört man natürlich Mutter Gottes,
ja.
Und das ist erstmal wichtig.
Das ist,
und wenn
ja.
man dann aber anfängt nachzuschlagen, oder vielleicht kann man ein bisschen Italienisch, was dann das bedeutet, dann hat man halt Mortal, also irgendwie wieder eine Sterblichkeit, und Gottes ist die Gicht, glaube ich.
Ja.
Also das sind so Spielchen, die man anstellt.
Interessant, ja.
Mhm. Aber es ist immer mit 3, 4, 5 verschiedenen Verrenkungen verbunden.
Mhm.
Was anderes ist natürlich, ich kann die Zufälle der englischen Sprache, die Joyce nutzt, lautliche Zufälle, Die habe ich im Deutschen natürlich nicht, und das ist irgendwie blöde.
Mhm.
Aber das Schöne ist, dass sich oft neue Zufälle ergeben. Und ich hab es öfter schon, wenn ich meine kleine Übersetzung irgendwo präsentiert habe oder wenn die abgedruckt wurden, erlebt, dass schlaue Menschen dann zu mir kamen und mich lobten für irgendwas, was ich mir ganz toll ausgedacht und drin verpackt und transportiert habe, wo ich selber gar keine Ahnung von hatte, was mir also nur so aus Versehen in den Text gerutscht war.
Ne?
Aber dazu lädt natürlich diese Textur ein.
Das stimmt.
Dass
ja.
man kann nicht nur Sachen reinpacken als Übersetzer oder als Autor, man kann auch als Leser Sachen drin lesen, praktisch reinpacken, von denen der Autor, der Übersetzer nichts geahnt hat. Und man kann sie dann auch wieder rausfinden.
Hm. Ja. Es ist jetzt, glaube ich, in dem Gespräch schon ganz gut, finde ich, klar geworden an vielen Beispielen, wie eigentlich deine Auffassung zum Übersetzen ist. Du hast es in einem Text mal formuliert, dass du nicht für den Leser übersetzt und auch nicht für den Autor, sondern für den Text. Also, dass der Text deine Referenz ist. Gegenüber dem Text musst du dich sozusagen rechtfertigen.
Richtig,
es geht darum, den Text richtig zu übertragen, und du propagierst eine Form von Nichtwissen auch, also im Sinne von Nichtinterpretation, dass man also schon...
Nichtinterpretation, aber Wissen schon. Also ich habe mal gesagt, ich will alles über den Text wissen, aber nichts verstehen. Weil mein Ansatz ist, wer versteht, hat sich schon getäuscht. Das gilt natürlich speziell auf diese vertragten Texte wie Finning and Wake. Aber nicht interpretieren, das wäre für mich das Wichtige. Oder nicht zu sagen, dies ist wichtig, das ist unwichtig. Mhm. Oder zu sagen, der Autor hat das und das gemeint und das arbeiten wir jetzt mal schön heraus. Aber ich darf als Übersetzer nur herausarbeiten, was der Autor auch herausgearbeitet hat. Und das ist heißt natürlich auch, dass ich mein Licht immer so ein bisschen unter den Scheffel stellen muss.
Mhm.
Oder ich darf jedenfalls nicht schlauer sein als der Autor, nicht deutlicher werden als er und auch nicht irgendwie auftrumpfen.
Mhm.
Und bei Melville hatte ich auch mal so eine Stelle. Im Moby Dick gibt es irgendwo da eine Stelle, da hat er vorher von irgendwie einer Ehefrau mehrmals was geschrieben, die Sally hieß. Und kurz danach zieht er dann auf dem Bummel durch New Bedford, glaube ich, also durch so ein Seefahrerstichchen los mit seinem neuen Kumpel, dem Queequeg, Menschen aus der Südsee mit der Harpune. Und dann steht er im englischen Text, die Vokabel sallied, also we sallied through New Bedford oder so, also das ist irgendwie so eine ältliche Vokabel für Schlendern, Spazieren, wie auch immer. Und da nun vorher eine Ehefrau als Sally bezeichnet wurde und hier so ein Verb auftaucht, wo das dann steckt, hat irgendein Textkommentator, den ich auch zur Kenntnis genommen habe, die These aufgestellt, das sei absichtlich geschehen, um sozusagen diese Beziehung zwischen dem Erzähler und Queequeg als ehelich, geschlechtlich, wie auch immer, anzudeuten.
Ja.
Natürlich nur anzudeuten.
Ja.
Und auch das ist ein Ding, was dann von 1000 Leuten höchstens einer erahnt. Ne? Und deswegen habe ich in meiner Übersetzung dann da es kein entsprechendes Werk gab, einfach die Vokabel salopp eingefügt.
Aha, okay.
Ja? Ja. Hat aber der Lektor wieder rausgestrichen, weil es dafür ja keine Entsprechung im Englischen gab.
Ja,
ne?
Ja.
Und ich ärgere mich heute ein bisschen, dass ich es nicht wieder reingetan habe.
Ja.
Aber auch das wäre eben nur so ein leises Angebot gewesen.
Mhm.
Was kaum jemand wahrnimmt. Aber immerhin, also die Chance ist da.
Mhm.
Ja? Also man muss bei Literatur immer davon ausgehen, wenn ich Andeutungen mache oder überhaupt alles, was ich mache, kommt natürlich nicht bei allen an.
Mhm.
Also je feiner irgendwas im Text drinsteckt, desto wenige werden es heraushören.
Mhm.
Aber auch für diese wenigen muss etwas da sein.
Mhm. Ja?
Also die Begründung, ach,
das versendet
kriegt
sich
sowieso
das
keiner mit,
das
ist eigentlich kein Argument. Dann könnte man ja alles weglassen und einfach platt plump nur eine Zusammenfassung bringen.
Mhm. Ich würde jetzt zum Abschluss gerne noch so zwei, drei Fragen stellen, die so eine erweiterte Perspektive von Joyce ausgehend so eigentlich in die Gegenwart. Irgendwas hat sich ja durch Ulysses und auch durch Finnegans Wake verändert. Es wurde eine Kategorie von Literatur geschaffen, die einerseits von allen sofort kanonisiert wurde und als extrem wichtig und einflussreich galt und die andererseits so schwer zu lesen zu sein scheint,
ja,
dass es irgendwie so eine Art Sport wird oder so wie ein Mount Everest besteigen oder so. Also, dass man darin eine so extreme Herausforderung erkennt, dass es eigentlich nicht unbedingt mehr jedem zugänglich ist. Das ist eine Literatur, die einerseits im Kanon ist und andererseits so halb außen vor steht.
Ja.
Eine ganz merkwürdige Kategorie. Ich würde darunter zählen zum Beispiel auch Thomas Pynchon, der das ja auch sehr kultiviert, diesen Nimbus. Auch so jemand, den kaum jemand kennt, Marianne Fritz, im deutschsprachigen. Ich habe das zu Hause im Regal stehen und auch immer wieder gescheitert, das wirklich zu lesen. Das heißt, dessen Sprache du nicht verstehst. Dreibändiges Werk. David Foster Wallace zählt vielleicht in gewisser Weise auch dazu, auch mit seinen ganzen Fußnoten und diesen Sachen. Wie würdest du in der Hinsicht so Joyce Einfluss bewerten? Ist das eigentlich gut, dass diese Kategorie geschaffen wurde? Oder verführt die auch zu Angeberei, Pseudo-Literatur, mutwilligen Verschlüsseln, nur damit man es nicht versteht? Also das kann ja alles passieren. Ne?
Ja, aber es macht ja nichts.
Ja.
Vorherige Literaturen haben auch zu allem Möglichen verführt.
Mhm.
Und schlechte Kopien gibt es immer von allem. Ein Problem ist natürlich bei all dieser avancierten Literatur, je schwieriger zu ergründen ist, was da eigentlich warum passiert, desto einfacher ist es natürlich, so zu tun, als ob. Ja?
Mhm.
Also wenn ich sage, ich will einen Krimi schreiben und es kommt kein Mord drin vor, merkt jeder, ist doch nicht so ein guter Krimi.
Ja.
Aber wenn ich einen Finnegans Wake bastel und in Wahrheit habe ich einfach nur meine Katze über meine Tastatur laufen lassen und lauter zufällige Buchstabenkombinationen erzeugt, dann ist es schwerer für Nicht-Experten zu unterscheiden, ist es jetzt genial oder ist es Blödsinn, was dann wiederum oft dazu geführt hat, dass Dinge, die eben Blödsinn waren, in den Ruch gekommen sind, gut zu sein.
Mhm.
Also wenn ich als Buchrezensent einen Text vor mir habe, wo ich überhaupt nicht durchblicke, kann ich natürlich sagen, ich rezensiere das nicht, gebe das zurück, aber dann kriege ich ja das Honorar nicht. Oder ich kann sagen, das ist offensichtlich ihr Bockmist. Ich kann aber auch sagen, das ist aber raffiniert, bla 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 bla.
Mhm.
Also die Unterscheidbarkeit zwischen Murks und tollen Dingen wird schwieriger, je avancierter das jeweilige Verfahren oder das künstlerische Ziel oder so etwas ist. Das ist vielleicht eine Gefahr, aber andererseits, vielleicht muss man auch nicht alles immer gleich oder muss nicht immer gleich Spreu und Weizen unterscheiden. Und bei Trivialliteratur gibt es wahrscheinlich auch Sachen, die mehr oder weniger gut, die mehr oder weniger affig oder nicht affig nur so tun, als ob.
Dann frage ich nochmal persönlich, gibt es unter dieser Art von Büchern welche oder eins, wo du nochmal das Gefühl hattest, das gibt dir einen ähnlichen Reiz wie Joyce? Also Thomas Pynchon zum Beispiel, liest du den?
Pynchon habe ich gelesen, auch auf Deutsch, also diese Übersetzung, die Enden der Parabel,
Jelinek,
fand ich relativ gut, aber würde ich nicht, nee, muss, man muss ja auch die Sachen nicht vergleichen.
Mhm.
Ne? Was ich extrem gut fand, war damals tatsächlich Dessen Sprache du nicht verstehst von Marianne Fritz. Obwohl ich, bevor ich anfing es zu lesen, den Verdacht hatte, dass es eben nur Show ist. Es wurde auch in der Verlagswerbung so präsentiert, dass ich dachte, ja, das ist so der Versuch, Joyce und Arnold Schmidt nochmal zu toppen. Es ist immer schwierig, völlig ohne Vorurteile an was ranzugehen. Aber damals hatte ich also definitiv ein negatives Vorurteil, was aber sofort verflogen war, als ich es gelesen habe. Und auch das ist so ein Ding, was alle für schwierig erklären. Und ich finde es leicht, vor allem im Vergleich mit ihren späteren Werken, die wirklich haarig. Und, aber gut, und das war schon ein tolles Ding. Es ist leider so, dass ihre Karriere, die keine ist, ziemlich versandet ist dann. Und sie hat auch ihr großes Lebenswerk nicht mehr zu Ende bekommen, weil sie vorher gestorben ist. Ja, und ich meine, der andere große Orientierungspunkt für mich, kurz nachdem Ulysses entdeckt, war Beckett, der es aber auf eine ganz andere Weise macht und der eben nicht so ein monströses 1000-Seiten-Dings macht, sondern der ging in eine andere Richtung, immer kürzer und auch immer scheinbar immer simpler. Das ist für mich dann der Gegenpol, aber auch der eigentliche Nachfolger. Auch wieder ein Ire, ist natürlich sehr praktisch, die beiden haben sich auch gut gekannt eine Zeit lang. Ne? Was aber auch wiederum erklärt, warum Beckett in die ganz andere Richtung gegangen ist. Dann, ich meine, er hätte sozusagen der zweite Joyce werden können, vielleicht, aber wer will schon was Zweites werden?
Okay. Ja. Dann vielleicht noch zum Abschluss, also zwei Fragen an dich als Übersetzer. Die erste Frage wäre, was steht denn noch so auf deiner Wunschliste? Also gibt es noch Werke, vielleicht auch klassische Sachen, aber eventuell auch neuere, wo du denkst, ach, das würde ich schon gern noch übersetzen, das würde mich interessieren.
Meine Wunschliste habe ich schon länger weggepackt.
Ja, okay. Das stört nur.
Ja, also wenn man jahrelang mit seiner Wunschliste bei Verlagen keine offenen Türen, sondern nur geschlossene angetroffen hat, dann gewöhnt man sich das ein bisschen ab. Und ich darf dazu sagen, dass ich ja zu meinem großen Glück nicht nur Übersetzer bin und mich auch anderweitig beschäftigen kann.
Ja. Ja, du hast einige Bücher geschrieben, du hast eigene Prosa veröffentlicht, du hast ein Buch über die Beatles geschrieben, über die späten Beatles, 69.
Ja, das wäre ja wieder ein Grund. Zwei Leute in Holland haben das Gesamtwerk von Joyce übersetzt, und das Gesamtwerk von Shakespeare und das Gesamtwerk der Beatles.
Ja.
Und das ist natürlich eine schöne Kombination, was auch zeigt, dass heutzutage erfreulicherweise Dinge, die auf verschiedenen kulturellen Ebenen in der Regel angesiedelt werden, dann schön wieder zu verbinden sind. Wobei Joyce ja erstens auch Gassenhauer sozusagen seine damalige Popkultur verwurstet hat. Zweitens ist Joyce aber ja auch in die Popkultur wiederum geraten durch verschiedenste Verwertungsmethoden.
Die zweite oder jetzt wirklich letzte Frage wäre, woran arbeitest du gerade? Also was ist so ein Projekt jetzt, Übersetzung?
Eine Übersetzung im Moment nichts. Nein. Ich habe letztes Jahr mal angefangen mit einem Buchprojekt ist eine Verbindung zweier meiner Passionen, alten Passionen, Arnold Schmidt und Irland. Aber da ist mir dann so viel dazwischen geraten, dass ich das erstmal liegen lassen musste. Insofern habe ich da im Moment nichts Tolles zu bieten.
Okay. Ist doch schön, Offenheit.
Ja.
Wer weiß, was kommt.
Ja, kommt sowas noch irgendwie.
Dann kann ich mich nur ganz herzlich bedanken für dieses sehr, sehr aufschlussreiche und interessante und lebendige Gespräch. Vielen Dank, Friedhelm Rathjen.
Ja, gerne.
Das war die Folge Nummer 8 des Podcasts Ulysses Lesen, der zweite und letzte Teil des Gesprächs mit Friedhelm Rathjen. Möchte auch nochmal hinweisen auf meinen Audioguide Ulysses Lesen auf der Webseite ulysses-lesen.de, wo ich durch alle Kapitel durchführe, den kann man kaufen und dann kann man mit mir zusammen sozusagen dieses Buch lesen. Ich freue mich auch immer sehr über Feedback unter mail@ulysses-lesen.de. Bis zum nächsten Mal verabschiedet sich am Mikrofon Ralf Schlüter. Tschüss.